Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier zu einer weiteren Folge von
den Fotobuddies. Die Fotobuddies, das sind wie immer Michael Ziegern und
Oliver Utesch.
Hier geht es wie immer nicht nur um technische Daten oder Fakten, sondern
um ganz persönliche Meinung von uns. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier zu einer weiteren Folge ja, unseres tollen Podcasts. Olli, du weißt doch immer, welche Folge das ist, oder?
Das weiß ich aus dem Grund, weil du mir das geschickt hast.
Ach,
das
so,
ist die Folge 67.
Yeah. Ja, und diesmal sind wir richtig schnell getaktet. Wir haben diesmal nur 4,5 Monate gebraucht für diesen weiteren Podcast. Und ich habe vorhin mal ganz schnell ausgerechnet, wenn wir die 100. Folge Podcast feiern wollen und wir diesen Zeitabstand einhalten, ja, dann haben wir 11 Jahre zusammen Spaß auf jeden Fall. Ne?
Hast du das in Excel gemacht oder im Kopf ausgerechnet?
Nein, im Kopf, das ist hallo.
Sensationell. Cool. Wir haben Special Olli, heute.
Ja, Special und Guest-Tee, also nicht Gast, sondern Guest-Tee und ja, das freut mich richtig. Das ist ein Thema, was heute eigentlich nicht so mein Thema ist, weil ich das gar nicht so oft mache, aber gut, wenn ich jetzt mal da zufällig da bin, werde ich auch ein paar Fotos machen. Aber wir haben heute 2 Gäste und ich stelle erstmal einen Gast vor, der war nämlich dabei, als ich mein letztes Photo-Friends-Event hatte und der junge Mann heißt Lars Bergmann. Hallo Lars.
Yeah, ja, hallo Lars. Schönen guten Tag.
Schön, dass du da bist. Vielen Dank.
Ja, ja, vielen Dank für die Einladung.
Genau, erstmal, damit ihr nochmal nachgucken könnt, wer ist denn Lars Bergmann? Ihr findet ihn bei YouTube unter Lars Bergmann Fotografie. Lars, dein Start war im Oktober 2019 und du hast inzwischen geschafft schon 172 Beiträge. Und ich habe geguckt, und das ist schon eine ziemlich gute Leistung, 3270 Abonnenten. Wow, die mögen dich, oder?
Das will ich hoffen, ne?
Und wenn nicht, ist auch scheißegal.
Ja, ja, hallo. Hauptsache einschalten, ne?
Bitte.
Genau, richtig.
Nein, Quatsch. Gut, ja, du immer mit Unterbrechung halt, ne?
Mhm. Ja, das ist ja bei uns nicht anders, ne? Bei Olli und bei mir auch. Mal längere Pausen, mal kürzere Pausen. Wir wollen uns ja nicht unterjochen der ganzen YouTube-Geschichte, sondern machen das natürlich auch aus Spaß, ne? So, jetzt haben wir noch einen zweiten Gast und das machst du, Olli, ne? Oder?
Ja, denn der zweite Gast, also wir machen jetzt mal so wie der Prominente im Sack. Ich werde ihn jetzt mal beschreiben. Der zweite Gast ist jemand, den ich schon länger kenne als dich, Michi. Deutlich länger sogar.
Ich weiß.
Denn wir beide sind sozusagen die Urgesteine der Hamburger Fotofreaks, wer sie noch kennt. Und jetzt brauche ich auch nicht länger reden. Also bekannt, also ich glaube, am bekanntesten ist er jedem Fotografen geworden, als er von Blitzen gejagt Nandus übers Feld gescheucht hat. Die Rede ist von dem Landschaftsfotografen Dennis Siebert. Moin Dennis, schön, dass du da bist.
Ja, moin. Danke, dass ich mal wieder da sein darf.
Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig beschrieben, alles,
ja,
was ich
das
da
ist auch,
das, es war ein also, Nandus und es hat geblitzt, das war doch richtig,
genau,
ne?
Also das war immer dieses legendäre Video. Selbst meine Frau sagt, das ist eins meiner besten Videos.
Und dein erfolgreichstes, ne?
Ja, es ist eins meiner erfolgreichsten, glaube
genau,
ich.
Ne? Also genau,
genau. So Platz 3 der erfolgreichsten.
Genau. Ja. Also du hast inzwischen, und das muss man wirklich sagen, wenn du lieferst, lieferst du absolute Top-Qualität. 210 Beiträge. Und damit hast du es geschafft, mittlerweile auch die in den fünfstelligen Bereich zu kommen und hast mittlerweile 11.800 Abonnenten seit November 2010. Das heißt, da kann man schon mal ganz tief den Hut ziehen und sagen, Respekt, mein Lieber. Du bist jetzt einer von den Großen, würde ich sagen.
Ja, es ist ein harter Weg, ne? Also wir beide kennen das ja. Also wir haben uns ja immer gegenseitig so verfolgt. Und man merkt, am Anfang lief das eigentlich immer ganz gut und irgendwann hört es auf zu wachsen. Und das Problem ist nach wie vor da, habe ich das Gefühl.
Ja, also mehr, so denn, Kanal, je. So mehr Kanal, denn je.
Alleine, wenn ich, du hast ja immer gesagt, wenn du 10.000 Abonnenten hast, dann schmeißt du Leute raus. Du willst nicht über 10.000.
Genau, richtig.
Hat er auch die ganze Zeit gemacht.
Und ich guck ja immer, du kommst nicht über die 10.000, nicht mal, du bist irgendwie bei, weiß ich, 9.800.
Ist wieder runtergegangen jetzt, ist wieder um 50 gesunken sozusagen.
Ja, eigentlich hätte Olli jetzt ja 20.000, 25.000, aber er hat ja einfach Leute rausgeschmissen. Das war ja das Ding.
Ich glaube nicht, Jungs, ich glaube nicht.
Hast du denen Geld gegeben, dass sie dich alle abonnieren, oder?
Nein, also ach, da kommen wir vielleicht
auch. Es geht auch, ja auch gar nicht.
Um da kommen wir vielleicht auch im Laufe der Sendung noch drauf. Und wie ihr euch denken könnt, haben wir uns das Thema ausgesucht, was Michi wunderbar beschrieben hat. Mehr ist mehr. Einmal mit Doppel-E und einmal mit H, wie Heinrich. Also das Mehr ist mehr. Finde ich wunderschön. Das, so könnte auch ein Buch heißen über Landschaftsfotografen.
Mhm. Ja, und speziell die, die am Meer dann sind. Und das war auch ein Thema, was mir wirklich so ein bisschen am Herzen liegt. Denn als du, Lars, letztes Mal bei meiner Veranstaltung warst, konnte ich mir so wenig drunter vorstellen. Man hat, ja, das Meer, Punkt. Das ist im Kopf für mich sehr, sehr langweilig. Aber wenn man sich dann Bilder anschaut, dann ist man doch so ziemlich begeistert von der ganzen Geschichte. Und deswegen wollte ich dieses Thema heute diesmal auch wirklich so explizit ein bisschen mit aufgreifen. Ja. Die erste Frage, also wir wechseln das immer ab. Mal antwortet Lars, manchmal auch Dennis, also immer hin und her. Und zwar, mieses Wetter ist oft Programm, gerade wer am Meer fotografiert. Und jetzt ist die Frage, wie bereitet ihr euch dafür vor? Und was ist wirklich sinnvoll einzupacken? Und was kann man besser zu Hause lassen? Was würdest du als erstes antworten, Lars?
Ja, wie bereite ich mich vor? Ich sag mal so, wenn es ganz scheiße ist, dann gehe ich tatsächlich nicht vor die Tür. Ich habe es
so, ganz alles gerne, klar, ganz danke Lars, Sendung vorbei, tschüss.
Ja, war schön, ne? Fand ich auch. Und da ja eigentlich immer scheiß Wetter ist, bin ich eigentlich wieder gut zu Hause.
Genau.
Das wollte ich noch gesagt haben.
Cool. Entschuldigung, den konnte ich nein, nicht vorbeilassen.
Gut. Ja, nee, passt schon. Nein, wie gesagt, also es ist nicht immer so dolle, aber ich sag mal, wenn es wechselhaft ist, ist es ja meist immer so am schönsten zu fotografieren. Und ja, ich check dann halt so die üblichen Wetter-Apps. Also verlasse mich meist nie auf eine, sondern auf mehrere. Benutze halt auch mal hier die Viewfinder-App.
Oh, ein Stichwort.
Ein Stichwort.
Das ist ganz witzig, dass du das sagst, Lars. Ich habe gerade vorher, als du uns noch nicht gehört hast, habe ich gesagt, oder war das mit dir, Michi? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Nee, Dennis war auch schon
mit
drin.
Dennis.
Habe ich gesagt, dabei, ja. Die beiden werde ich so lange hier nicht aus dem Podcast entlassen, bis ich nicht wirklich ein bisschen was über Viewfinder gehört habe, weil ich habe mir tatsächlich eure beiden Reviews angeguckt. Dennis, du hast ja ein Review gemacht als sozusagen als Beta-Tester und du nutzt diese App ja auch ziemlich oft, ne?
Mhm. Ja.
Ist es immer so, dass du drauf guckst?
Ja, also eigentlich schon. Also ich verlasse mich nicht immer hundertprozentig drauf, aber das ist eigentlich eine App, wo ich immer mal reingucke, wenn ich jetzt los möchte, ne? Also die gehört auf jeden Fall immer dazu.
Und ich bin jetzt mal ganz blöd, ich kenne die nicht. Was sagt ihr, die App? Was macht sie für
also
dich?
Also die App ist ein bisschen, die ist wirklich so ein bisschen auf den Fotografen optimiert, will ich mal sagen. Also es ist nicht nur eine reine Wetterkarte, sondern die kann dir wirklich von deinem Standpunkt aus sagen, zum Sonnenuntergang guckst du in eine bestimmte Richtung und da kann sie dir zum Beispiel sagen, ist von diesem Standpunkt aus heute Abend ein Abendrot möglich? Also ja. Da gibt es dann verschiedene Abstufungen von 0 bis 100% quasi, aber selbst bei 100% kannst du immer noch ins Klo greifen quasi. Das ist eine Vorhersage, das ist ganz normal, ne? Kennt man ja. Und da gibt es dann halt noch so ein zweites Fenster, was die Sichtbarkeit der Abendröte zeigt. Und ja, das macht einen oftmals einen Strich durch die Rechnung. Meistens wird zwar eine Abendröte angezeigt, aber die Sichtbarkeit ist häufig ziemlich weit unten oder so.
Ach,
aber das heißt nicht irgendwas. Man muss trotzdem mal losfahren, ne? Man kennt es ja.
Ne? Lars, hast du denn die App immer dabei auch oder guckst du nur vorher?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze sie nicht so häufig. Was ich fast ein bisschen spannender finde, ist tatsächlich auch, es gibt noch so eine Art Community-Funktion, sage ich mal, wo halt auf einer interaktiven Karte, ich sag mal, alle User, die diese App nutzen, Fotospots eintragen können. Und also da schaue ich dann schon mal ganz gerne mal rein und habe dann auch tatsächlich hier im näheren Umkreis schon so Sachen gefunden, die ich noch nie auf dem Schirm hatte.
Ja. Und kannst du auch selber die Spots mit eingeben für die Leute?
Ja, natürlich. Genau, könnte ich auch. Ich habe auch schon mal ein paar Spots eingepflegt, aber
Ja. Darf ich mal kurz zwischen?
Das ist halt schön, man kann sich so ein bisschen auf dieses Schwarmwissen, sage ich mal, von anderen Fotografen so ein bisschen stützen.
Ja. Und Dennis, du wolltest gerade was sagen?
Ja, da kommt teilweise ganz interessant raus. Also das ist quasi so, als wenn man in eine Wetter-App nochmal diese App Location Scout mit eingebaut hätte.
Ne? Genau, also, wollte ich gerade sagen, Location Scout macht das ja auch.
Ja. Also das ist eine Bereicherung eigentlich für jeden, sage ich jetzt mal. Sowohl geben als auch nehmen. Aber es werden wahrscheinlich Leute mehr nehmen als geben.
Ja, und diese Location-Teil von dieser App ist sogar kostenlos. Also da braucht man kein Abo für. Nur wenn man die Wetterfunktion nutzen möchte, da muss man ein Abo abschließen. Ne? Mhm. Was natürlich wieder viele Leute wirklich blöd finden. Und das kann man unter jedem Video, was man macht, kann man das kommentieren. Weil da sind immer Leute dabei, nee, ich will das nicht, kein Abo, ich zahle lieber 1.000 Euro einmalig und dann habe ich aber keine Abokosten mehr.
1.000 Euro
einmalig. Ja, nee. Naja, manche sagen ja, 20 Euro würde ich bezahlen, aber es wird immer wieder erklärt, warum das so ist, weil man hat wirklich tägliche Serverkosten, weil diese Wetterkarten werden immer aktualisiert, das muss immer berechnet werden. Das ist nicht, dass du nur auf eine Google Maps guckst oder so, ne? Das ist eben so. Ja, das verstehen die Leute irgendwie alle nicht.
Ja.
Also, naja.
Es ist ja letztendlich auch so, dass das jedem natürlich auch freisteht, für was man sein Geld ausgibt. Aber wir reden hier natürlich über, helfen wir mal kurz, 3 Euro im Monat? 3 Euro im Monat. Rechnen wir das auf ein Jahr hoch. Also ich war gestern auf einem Konzert, deswegen verzeiht mir auch, wenn ich ein bisschen übermüdet bin, weil heute Morgen ging wieder früh der Wecker, aber da habe ich 4 Euro für ein 0,3 Bier bezahlt. Also Entschuldigung. Also was liefert mir das Bier und was liefert mir die App im Monat? Wenn man das mal gegenüberstellt, ne? Also Da braucht man nicht drüber reden, das hat einen echten Mehrwert. Und ich muss aber auch gestehen, am Anfang, als das erste Video habe ich von Dennis gesehen, als er die getestet hat, die App. Dann habe ich es ausprobiert und habe es danach wieder runtergeschmissen. Ich hatte auch ein Abo, aber ich bin überfordert gewesen.
Ja.
Dann habe ich der Ganzen noch eine Chance gegeben, weil ich ein Video, Dennis, von dir habe ich geguckt, wo du unterwegs warst und hast auch gesagt, Morgenröte wurde angezeigt, du bist rausgefahren. Ich glaube, es war das vorvorletzte von dir oder das vorletzte. Und das war auch ein Volltreffer. Du hast einen knallroten Himmel gehabt. Und da habe ich gedacht, scheiße, muss doch nochmal probieren. Und dann habe ich mir aber, bevor ich es installiert habe, Lars, dein Video nochmal angeguckt und habe gedacht, ich brauche nochmal eine zweite Meinung. Ob jemand, der auch das macht, ob der auch zufrieden ist. Und du warst ja auch sehr angetan davon und hast das auch sehr ruhig und gut erklärt in deiner unnachahmlich friesischen Art, so will ich das mal nennen. Und das hat mich dann auch dazu wieder gebracht, dass ich mir die nochmal installiert habe. Ich habe dann mir ein bisschen mehr Zeit gegeben und das an alle Hörer solltet ihr auch tun. Ihr braucht da Einarbeitungszeit. Ja. Das Ding bedienst du nicht sofort am ersten Tag aus dem FF.
Ja, es ist tatsächlich so. Also man braucht ein bisschen Zeit, aber es steckt eigentlich auch unheimlich viel Herzblut drin. Ja. Also man merkt das halt auch. Ne? Ja. Es wird ständig upgedatet und ist immer auf dem Laufenden. Das passt.
Also hast du auch das Abo-Modell, Lars? Also nicht die Kosten?
Ja, im Endeffekt, mir wurde es ja auch angeboten bekommen, dass ich die App teste. Und genau. Ja.
Das hast du angenommen. Sozusagen.
Das habe ich angenommen, ja.
Ja, klasse.
Bei den Abokosten müsst ihr auch mal bedenken, oder die Hörer müssten mal bedenken, das Abo kann man monatlich kündigen. Ne? Also es ist nicht so, dass man jetzt einen 24-Monats-Vertrag abgeschlossen hat, wie beim Handy oder so. Man kann es testen und wenn man nach 2 Monaten merkt, nee, das ist nichts für mich, Gott, dann hast du 9 Euro oder 6 Euro in Sand gesetzt. Ist ja nicht so schlimm.
Ne? Ja, trotzdem für eine Erkenntnis, ne?
Gut. Ja. Was ich nochmal anmerken wollte, ist, Dennis, wir haben dich auf jeden Fall nochmal in dem Podcast gehört, weil letztes Mal, als du da warst, da ist ja das Mikro auch versagt. Das Lustige war, dass bei unserem letzten Podcast hat Michis Mikro versagt. Jetzt mittlerweile, ich feiere das gerade, dass wir alle so toll klingen. Also das ist schon mal toll. Ne? So.
Stimmt, das ist mir, glaube ich, es ist ja schon länger her, aber das ist mir auch aufgefallen. Ja, da ist irgendwas daneben gegangen. Passiert, ne?
Jetzt haben wir gerade bei dieser ersten Frage so viel über diese App gesprochen, aber da sind noch ein paar ganz andere grundelementare Dinge, wenn man losgeht und sich auf der App anguckt, es könnte regnen, es könnte ein bisschen Wind kommen und so weiter. Was ist noch so wichtig, was man für diese Art der Fotografie am Salzwasser, sage ich jetzt mal, mitnehmen sollte?
Sagt das F-Wort. Sagt beide das F-Wort.
Gummistiefel.
Fuck. Der war nicht schlecht.
Oder was meinst du jetzt?
Ich meinte natürlich
Filter.
Filter. Danke. Filter. Richtig. Da seid ihr, ja, da seid ihr beide.
Zu dem Teil kommen wir aber noch extra.
Da seid ihr beide Fan von, ne?
Ja, ja, also gut, ich habe damit angefangen. Wo ich mit Fotografieren angefangen habe, habe ich mit Filtern angefangen, eigentlich direkt. Ja, entspannt mich auch auf eine gewisse Art und Weise. Also man fotografiert irgendwie ein bisschen bewusster, finde ich. Ist jetzt aber auch kein Muss. Man kann auch ohne Filter fotografieren. Mhm. Aber tatsächlich, ja, es gehört mit dazu. Also die sind immer dabei. Mhm. Ja.
Ja.
Und was braucht man, was muss noch in den Rucksack?
Gummistiefel.
Ich wollte jetzt gerade die, was ist das, eine Watthose, die du hast, Dennis, ne?
Eine Warthose.
Eine Warthose.
Also mit einem T, weil man damit warten kann.
Durchs halbe Wasser.
Aber man könnte auch im Watt damit warten, ja. Also, ja. Gut, die habe ich wirklich, aber die liegt mittlerweile eigentlich eher im Keller, weil das letzte Mal habe ich die irgendwo im Harz irgendwo benutzt oder so. Aber Gummistiefel sollte man auf jeden Fall dabei haben. Also wer meine Videos sieht, ich habe nie Gummistiefel an, weil ich habe zwar welche, aber ich ziehe die irgendwie nie an. Aber ich wollte mir jetzt eigentlich mal anständige kaufen, weil ich war letztens auch gerade wieder unterwegs, da habe ich aber kein Video gemacht. Und die Dame, mit der ich da, oder ich war mit zwei Damen unterwegs, einmal mit Silvia Grimpe und einmal mit, wie hieß die andere denn noch, Ulla Moswald. Und die zieht erstmal aus ihrem Auto schöne Gummistiefel aus. Und ich dachte, warum hast du deine eigentlich nicht mit? Naja, also das müsste ich eigentlich dringend, weil ich habe auch welche, die sind nicht so bequem. Und da kannst du 100 Meter mit laufen und dann
geht dann tut dir alles weh.
Ja.
Ne? Wobei, ich muss sagen, die
Problematik.
Lars.
Die Problematik kenne ich mit den Gummistiefeln, wo Dennis das gerade sagt. Deswegen habe ich tatsächlich keine, weil erstmal, wie Dennis auch schon sagte, man hat sie nicht immer mit und die sind noch unbequem und wenn man auch länger läuft, ist es halt auch echt, naja, ein bisschen blöd. Und? Ich habe, also hätten wir vor 2 Wochen gesprochen, hätte ich gesagt, ich schwöre total auf wasserdichte Socken, Kniestrümpfe.
Die du beim letzten so Video vergessen hast.
Nee, tatsächlich, die haben 1,5 Jahre gehalten und jetzt sind sie leider undicht geworden. Ah. Aber ansonsten eine schöne Sache, weil die hast du immer im Rucksack, die nehmen nicht viel Platz weg.
Ja.
Und also wenn ich zum Beispiel ins Watt gehe, ich ziehe mir immer alte Turnschuhe an und halt diese wasserfesten Socken, das klappt.
Hast du das denn auch schon mal gehabt?
Die rutschen auch nicht raus, ne?
Nee, die rutschen nicht raus. Das ist halt auch das Problem bei Gummistiefeln, also wenn du wirklich richtig ins Watt gehst, so dann bleib dir ganz gerne nochmal stecken. Und dann läufst du ohne deine Schuhe weiter.
Hast du deine Schuhe denn auch schon mal stecken lassen im Watt oder so? Das kommt ja sicherlich auch mal vor, ne?
Gibt auch Leute, die im Moor fotografieren und mit ihren weißen Turnschuhen stecken bleiben und fast bis zur Hüfte versinken. Ich nenne keine Namen, aber ich kenne jemanden.
Wobei, ja. Aber ich gehe davon aus, Dennis, dass du weniger Watt vor der Nase hast, weil du ja mehr der Ostseefotograf bist und da ist nicht so viel Ebbe und Flut, ne?
Ich habe die Ostsee natürlich fast vor der Haustür, also bis Travemünde brauche ich eine Dreiviertelstunde. Das ist für den Sonnenaufgang für mich natürlich echt ideal, ne? Ja, deswegen, da brauche ich nicht unbedingt Gummistiefel, weil der Seegang, sage ich mal, die Wellen, die sind da ja meistens nicht so hoch. Da kann ich eigentlich so trockenen Fußes fotografieren. Aber eben St. Peter-Ording zum Beispiel, da ist das eigentlich eher Pflicht. Obwohl ich immer noch eben ohne Gummistiefel rumrenne. Es soll sich ändern.
Und auch als Empfehlung nochmal für ein tolles Video von Dennis, du warst im Winter in St. Peter.
Na, das war geil, ne?
Das war der Hammer. Also wirklich, und da habe ich dich das erste Mal eskalieren gesehen im Video. Muss man ganz klar sagen. Weil da bist du, sonst bist du ja ein Typ, der losgeht, sich ein Motiv quasi nimmt und das versucht in 2, 3 verschiedenen Blickwinkeln abzulichten. Und da kam der Jukebox in dir zum Vorschein.
Ja.
Da bist du losmarschiert und hast gesagt, und das sieht ja auch geil aus. Und das, und dies, und guck mal hier.
Das war auch wirklich cool.
Und ein Bild war geiler als das andere, muss man ganz klar sagen.
Da muss ich auch sagen, also ich habe auf der Arbeit schon 1 Stunde früher Feierabend gemacht. Ich hätte 2 Stunden früher Feierabend machen müssen, weil ich habe das Video beendet, da wurde es halt schummerig. Ne? Sonst ich hätte noch 2 Stunden länger machen können, ohne Probleme. Ne? Wäre das Video, weiß nicht, 1 Stunde gewesen am Ende.
Ja.
Das war schon cool.
Das ist eine tolle Überleitung für die nächste Frage, die Michi hier vorbereitet hat. Die würde ich gerne Lars als erstes stellen. Lars, schlechtes Wetter, wenig Menschen. Gutes Wetter, viele Menschen. Hast du eine speziell die Frage geht auch an Dennis, hast du eine Lieblingsjahreszeit für das Fotografieren am Meer?
Ja, also tatsächlich meide ich den Sommer hier schon so ein bisschen. Ich sag mal, hier bei uns in der Ecke. weil es dann doch schon, ja, natürlich recht voll ist. Wobei ich sagen muss, ich versuche auch meine Fotografie dann immer auf die frühen Morgenstunden zu verlegen. Mhm. Da geht es dann auch wieder. Also ich sag mal, es ist nicht unbedingt eine Jahreszeitgeschichte, sondern doch fast eher eine Tageszeitgeschichte. Also ja, wenn man morgens um 5 Uhr losgeht oder so, dann kann man auch im Juni oder Juli hier gut fotografieren. Also, aber ja, natürlich generell vom Licht her ist es natürlich im Herbst, Winter, Frühjahr schon schöner als im Sommer.
Hm. Warst du auch mal im Winter los, wie Dennis? Also hast du mal im Winter richtig am Meer auch fotografiert?
Ja, war ich tatsächlich schon öfter, obwohl man es jetzt nicht an den Bildern erkannt hat, sage ich mal so. Ne? Mhm. Also es sah matschig aus wie immer.
Ja. Ja, Dennis, und das war das Geile in deinem Video, ne? Dass man wirklich den Schnee auch gesehen hat.
Der war wirklich sehr frisch. Also ich bin als er auf der Arbeit war, habe ich schon Webcams angeguckt von St. Peter-Ording, habe gesehen, oh, da geht die Post ab, ich muss da sofort hin, ne? Und der Schnee, der dann da lag, der war ja wirklich frisch gefallen. Das hatte wohl gerade aufgehört zu schneien, vielleicht vor einer Stunde oder so. Und ich hatte da, weiß nicht, 15 Zentimeter Neuschnee. Ja. Und das absolut unberührt. Ne? Das war ein Eldorado. Also,
richtig geil. Oh, ja.
Eldorado, sagst du, ich hätte da ganz 0,0 Bock. Gegenwind, eiskalte Finger, halb in der Matsche.
Das war kein Wind.
Das war keine total Ahnung, windstill. Aber es ist Kälte um dich rum. Ne?
Das geht. Ist doch grauenhaft.
Das ist doch
die richtige Kleidung.
Das ist Selbstquälerei.
Also, nee. Wenn du erstmal die richtigen Stiefel anhast, dass die Füße nicht kalt werden, dann hast du schon mal die halbe Miete. So richtig kalt war es wirklich nicht. Aber wenn du natürlich stundenlang im Schnee stehst und die Schuhe werden kalt, dann hört es irgendwann auf. Aber wenn du wirklich gute Stiefel hast, dann hältst du auch lange aus.
Mhm. Was habt ihr für Handschuhe gerade so für so ein Wetter, Lars? Hast du auch so eine Sniper-Handschuhe, wo man so die Spitzen wegklappen kann?
Ja, habe ich tatsächlich. Die habe ich mir irgendwo tatsächlich hier beim lokalen Fotohändler gekauft. Ist so eine No-Name-Geschichte und ja, dementsprechend sind sie auch. Sie sind okay, ich sag mal so bis 4-5 Grad.
Mau. Darf ich mal streicheln?
Jemand. Aber wenn es wirklich kalt ist, kommst du da auch ganz klar an deine Grenzen.
Ja, 4-5 Grad ist nicht viel. Also man hat ja gerade, wenn noch Wind dazukommt, hast du gefühlt ja schnell mal, keine Ahnung, minus 15 Grad. Ne?
Ja, richtig, genau.
Ja. Dennis, hast du auch diese Sniper-Handschuhe? Oder hast
also ich habe jetzt nicht direkt, also ich habe welche von The Heat Company, ist ja auch recht bekannt. Also eigentlich gibt es ja unter Fotografen nur zwei Marken, entweder Heat Company oder diese Valerate oder so. Und da habe ich welche, das sind eigentlich relativ dünne, da kann man die Finger nicht umklappen. Die sind schon ganz gut, die reichen eigentlich für 95% meiner Fälle auch vollkommen aus. Und wenn es richtig kalt ist, da habe ich noch so Überhandschuhe, das sind richtig fette Fäustlinge, da kann man auch die Kappe so abklappen oder so. Ja. Habe ich bis jetzt noch nie gebraucht. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das war, weiß nicht, 2017, 18. Da war eine Mordskälte, minus 12 Grad. Und da haben wir uns irgendwie alle an der Ostsee getroffen mal. Ich weiß gar nicht, das war nicht abgesprochen. Und da habe ich gemerkt, ich bräuchte solche Handschuhe. Ich kaufe mir die und seitdem ist es nie wieder so kalt gewesen.
Es ist aber tatsächlich auch ein Fluch, ne? Wenn du da am Einstellen bist und dann wirklich, es wird ja langsam kalt. Also und ich rede hier von kalt, Michi, nicht bei 15 Grad. Ne? 15 Grad ist nicht kalt für einen Fotografen am Meer, das wollte ich nochmal sagen.
Okay.
Aber das ist wirklich so. Und dann nachher spürst du ja deine Hände kaum noch und sollst dann da irgendwelche feinen Sachen einstellen. Das kriegst du kaum hin. Aber ich habe auch, wie Lars, Erfahrungen mit den günstigen Varianten gehabt. Ich kenne jetzt die beiden Marken, die du genannt hast, Dennis, nicht. Ich habe mir auch so eine Dinger, ich habe sie dann im großen Fluss bestellt. Ich war jetzt nicht bei Support Your Local Dealer, weil Calumet ist für mich fast anderthalb Stunden Autofahrt, weil ich vom fast Stadtrand irgendwie nach Altona ins Tiefste muss und von da kommst du ja nicht mehr weg ohne Hubschrauber. Das ist ja alles zugeparkt und zugefahren und das ist ja alles nicht so schön. Insofern, aber meine günstigen, die gehen auch. Also da ist soweit alles gut.
Jetzt komme ich zu einer Frage, die interessiert mich nun wirklich, denn ich glaube, da gehen wirklich Meinungen auseinander und natürlich auch, was die Motive angeht, ein bisschen auseinander. Es geht nämlich jetzt um Brennweite. Was ist eure meist gebrauchte Brennweite, wenn ihr am Meer seid? oder vielleicht auch einen Steg fotografiert oder das Watt im Vordergrund und so weiter? Oder sind das immer verschiedene Brennweiten? Und warum ist das eure Lieblingsbrennweite? Lars.
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich hätte jetzt gesagt, tatsächlich klassischerweise, ja, Weitwinkelbereich so 16 bis 30 Millimeter. Also ich habe das 16-35 noch, das EF. Und tatsächlich am Meer hätte ich jetzt gesagt, neben meinem 24-105 nutze ich es am häufigsten. Grund dafür ist, es ist nun mal, ich sag mal, eine offene, weite Landschaft. Und gerade das Wattenmeer, das ist ja schon mal, wenn man auch erstmal, ich sag mal, nicht nur davor steht, sondern auch drin steht, wirklich beeindruckend, die Weite, dass man weit gucken kann und so weiter. Und ich sag mal, um das so ein bisschen halt zu projizieren, auf die Bilder zu projizieren, ist halt so ein Weitwinkel, Brennweite schon, denke ich mal, das passende Werkzeug dafür.
Ja, gut, das ist jetzt ja auch speziell fürs Meer. Ich meine, es gibt ja Landschaft, wenn ich in der Toskana bin zum Beispiel, ist es natürlich auch schön, wenn man viel draufkriegt. Aber manchmal ist gerade in dem Bereich für Landschaft ja auch so ein Bildausschnitt und ich sag mal im Fintele-Bereich 85 Millimeter durchaus
interessant. Ja, also das natürlich, ich habe es jetzt erstmal nur aufs Meer bezogen. Tatsächlich ist es so, wenn ich mal irgendwie in den Bergen bin oder Mittelgebirge oder so, dann tatsächlich auch gerne eine Telebrennweite, da habe ich das 70 bis 300 und das benutze ich dann auch tatsächlich sehr oft. Also es ist tatsächlich, man kann es fast ein bisschen aufteilen, mehr tatsächlich, am Meer eher weitwinklig, in die Berge rein dann tatsächlich mehr in den Telebereich. Ja.
Und ich glaube, damit hast du auch quasi schon die Frage für Dennis fast mitbeantwortet. Ne? Dennis, du bist auch ein Fan vom 16-35er, ne?
Ja, ich habe ja sogar noch das, oder ich habe ja auch das 14 bis 35. Das geht ja natürlich noch ein Stück weiter runter und das ist auch mein immer drauf.
Ach was.
Also am Meer ist es eigentlich immer das Objektiv, was ich eigentlich fast immer nutze. Manchmal ist es auch nur, weil ich einfach zu faul bin zu wechseln. Also, aber ich erinnere mich zum Beispiel, ich glaube, das war mein Kernschmelze-Video, da habe ich das 24 bis 105 benutzt. Und ich müsste eigentlich häufiger mal wirklich mal eine längere Brennweite benutzen.
Aber das ist ja gerade das Geile. Also vorab erstmal ganz kurz mal Break. Ich möchte gerne betonen, dass wir hier zwei Canon-Fotografen im Podcast haben.
Echt? Ist das so? Habe ich jetzt gar nicht nachgefragt. Definitiv. Weil Technik ja heute nicht für uns relevant ist.
Ja, nur weil uns ja immer vorgeworfen wird, wir sind ja Sony-lastig. Kann auch nichts dafür, dass wir beide nur eine Sony haben. Aber heute, so, Break zu Ende, zwei Canon-Fotografen. wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, Dennis, wie schwer ist denn das eigentlich auch wirklich, ein Bild zu komponieren, weil ich habe auch mit Matthias Brauer mal drüber geschnackt. Gerade 14, 16 Millimeter, ich habe mich ja von den 16 getrennt. Ich hatte ja auch mal das 16-35 und habe mir was zu weit und ich habe wahnsinnig Probleme gehabt, Bildkompositionen zu finden. Und da bewundere ich dich total, Dennis, weil du ja auch teilweise Pfützen nimmst, Grashalme, die packst du in den Vordergrund. Und ich war ja auch zum Beispiel in Travemünde von deinem letzten Video. Ich bin ja in der gleichen Location gewesen und du hast zum Beispiel eine ganz andere Bildkomposition gewählt. Ich stand vorne an der Mole und habe das Geländer genommen und du hast quasi mit einem Ultraweitwinkel hinten gestanden und hast den kompletten Bereich, also bei dir ging es in das Bild rein und hinten fast wieder raus. Ja. Das fand ich viel geiler, als ich es bei dir gesehen habe und habe mich geärgert, dass ich das nicht so gemacht habe. Also schwierig ist es tatsächlich, mit diesen 16 oder auch 14 Millimetern ein richtiges Bild zu finden?
Also das Allerwichtigste ist eigentlich, dass du, sag mal so, 14 Millimeter oder 16 Millimeter, da bist du natürlich im Bereich, dass du stürzende Linien hast, noch und nöcher. Ne? Also du musst dich eigentlich darauf konzentrieren, dass du deinen Horizont quasi immer in der Mitte hast. Ansonsten hast du Objekte, die am Rand sind, die kippen dir um. Gerade bei 14 Millimeter und der Horizont ist weit aus der Mitte oder so. Da muss man sich eigentlich schon mal darauf konzentrieren, dass man den Horizont möglichst in die Mitte legt. Und sag mal so, im Zweifelsfall nachher beschneiden. Das ist eigentlich schon mal das Allerwichtigste, finde ich.
Bei dir, wenn wir über Beschneiden reden, sag noch mal ganz kurz deine Kamera und wie viel Megapixel du hast.
45.
45, F5. Da kann man natürlich auch ordentlich kroppen, ne?
Das war, also ich erinnere mich ja noch, als ich beim ersten Mal bei euch war, hast du ja gesagt, oh, die R5, das wäre doch was für dich, ne? Ja, ja. Das habe ich sie ja mittlerweile, glaube ich, schon über 3 Jahre.
Ja, alte Wahrsager.
Schon eine geile,
Lars, geile Kamera. Welche hast du denn?
Ich fotografiere mit der EOS R. Die hat, wie die Mark IV damals, die 5D, ich glaube 30, ne? 30,1.
Reicht auch dicke zum
Kroppen, oder? Immer noch Luft, ne?
Ja, ich gehe tatsächlich den umgekehrten Weg wie Dennis. Also ich kenne das Problem natürlich auch mit diesen stürzenden Linien, wobei ich in letzter Zeit wirklich ein Fan von geworden bin, das halt, ich sag mal, gerade zu rücken in Lightroom. Mhm. Dann entstehen natürlich rundherum so weiße Ränder. Die fülle ich dann aber tatsächlich dann mit Photoshop einfach aus, über dieses generative Füllen.
Nein, du hast das böse Wort gesagt, Lars.
Ich hab's gesagt. Aber das funktioniert KI. so geil. Also das
er benutzt KI.
Ja.
Oh, da habe ich ja auch ein kleines Shitstürmchen gekriegt bei meinem Flughafen-Video.
Ja.
Oh mein Gott, ich habe da eine Frau reingebastelt, die gar nicht da war. Eieiei, Gotteslästerung. Jehova.
Ja, im Endeffekt ist es ja meist nur so, dass der Himmel, der eh schon da ist, der wird dann halt einfach wieder, ich sag mal, dann werden die weißen Flächen halt im Himmel ausgefüllt. Ne? Aber das klappt halt wirklich so super easy, wo ich echt sage, ja komm, ist halt so. Ne?
Aber wollen wir uns da gar nicht drüber aufregen? Was meint ihr, was schon alles von der Kamera aus her mit reingerechnet wird, was so gar nicht vielleicht machbar wäre? Ne? Und das sind ja nur kleine, es sind ja nur Randauffüller, es ist ja nicht das Grundelementare.
Ja. Ich denke, können wir an die Brennweite, glaube ich, einen Haken machen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich bin ja nun mal auch ein Fan von euren beiden Kanälen. Das ist einfach so, weil ich finde, es hat was unheimlich Beruhigendes, wenn man jemanden dabei zuguckt, wie er fotografiert. Also es ist einfach so, ich glaube, das können auch nur Fotografen nachvollziehen. Und eine Sache dabei, finde ich, ist immer extrem, ich weiß nicht, ob das auch so dieses, es gibt ja auch so Videos, die andere faszinieren oder Podcasts, wo nur Soundgeräusche sind, aber für uns Fotografen, finde ich, ist es das Stativ aufbauen. So, wenn denn diese Beine, ihr lacht schon, weil ihr ganz genau wisst, was ich meine, dieses Sitt und Scht, dieses Rausziehen, das ist so ein beruhigendes, wohliges Geräusch, wenn man das in Videos hört. Haut doch mal raus, Dennis, vielleicht du als erstes, weil ich weiß, du hast wahnsinnig viele Stative und auch Köpfe ausprobiert. Welche Art von Stativ ist dein absoluter Liebling? Lieber leicht und kompakt oder lieber wirklich schwer und stabil?
Also bei mir ist es fast eine Kombination aus beiden, weil ich habe jetzt ja ein Leo-Foto-Stativ mit 5 Elementen. Es ist verdammt hoch, aber hat ein geringes Packmaß. Also und es ist auch nicht leicht. Also mit Kopf zusammen sind das, weiß nicht, 1,8 Kilo oder so.
Das muss man schon erstmal mit rumtragen. Ja. Sag mal, wie hoch ist das komplett, wenn du es ausfährst, ohne dass du jetzt, also wenn du jetzt ganz normal nur die Beine ausfährst, wie hoch ist das dann? Hast du es im Kopf?
Also du meinst jetzt nur das ohne Stativ an sich, ohne, genau. Er hat sowieso keine Mittelsäule.
Nee, hätte ich
auch so, glaub, das ist, also ich glaube, das ist so um die 1,50 oder so.
Ja, da muss man sich ja gar nicht so krumm machen, um durch den Sucher gucken zu können.
Wenn ich das komplett ausziehe und die Kamera ist davor, kann ich ganz entspannt aufs Display gucken. Also das ist wirklich cool. Augenhöhe denn. Das ist perfekt für mich, das Stativ.
Und ist ein Carbon-Stativ, ne?
Ja.
Ja.
Und also Leo Foto ist damals, als ich es gekauft hatte, noch gar nicht so bekannt gewesen. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Ich glaube, man kann es mittlerweile sogar bei Calumet kaufen oder so. Ich glaube, die haben das mittlerweile auch im Programm. Ist eine gute Marke, die klaut so ein bisschen bei Really Right Stuff. Also wenn man sich die Köpfe anguckt, die sind ziemlich ähnlich. Aber die Qualität ist wirklich verdammt gut. Und der Preis ist eigentlich anständig, würde ich mal sagen. Also anständig für den Verbraucher, würde ich mal sagen.
Also korrigier mich, wenn ich falsch liege, Leo Foto, glaube ich, auch China, ne?
Ja, das ist, ist das sowieso alles China, ne?
Das meiste, würde ich auch sagen, ja. Lars, was hast du am liebsten an der Seite am Rucksack dran?
Was ich am liebsten an meinem Rucksack habe,
Also das Stativ meine ich natürlich.
Ja, das ist natürlich, ich sag mal, nicht das Stativ, womit ich am liebsten fotografiere, sage ich mal so.
Oh,
was ich am liebsten am Rucksack habe, das ist momentan tatsächlich ein K&F-Stativ. Das gefällt mir sehr gut, weil man da ja auch ein Carbon-Stativ, wo man wirklich sehr easy die Mittelsäule entfernen kann und quasi dann den Kopf wieder aufs Stativ aufsetzt und dann quasi ohne Mittelsäule arbeiten kann. Und
da hast du auch ein Review zu gemacht, ne?
Ja, richtig, genau.
Habe ich gesehen.
Mhm. Genau, also das nehme ich halt mit, wenn ich halt wirklich länger unterwegs bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel ans Meer fahre und ich weiß, ich stelle mich am Parkplatz, ich muss maximal vielleicht einen Kilometer laufen oder so, dann habe ich ein Stativ von Benro. Das ist tatsächlich absurd schwer. Es hat auch nur zwei Auszüge. Es ist absurd groß. Ich habe mir dementsprechend dann noch einen richtig schönen, schweren Drei-Wege-Neiger dazu geholt. Ich habe es noch nie auf der Waage gehabt, aber ich sag mal, die 2 Kilo, 2,5 Kilo reißt das Ding locker.
Ja. Da fotografierst du aber auch einen Orkan mit, ne?
Das ist tatsächlich so. Und da kannst du selbst auch, also bei Windstärke 6 noch die Mittelsäule ausziehen. Und also das ist dann halt.
Das wollte ich gerade sagen, weil das ist das Entscheidende, ne?
Ja, es ist dann halt auch mit Mittelsäule auch irgendwie, ich glaube, größer als ich, hätte ich gesagt. Also 1,90 Meter bestimmt.
Ja.
Aber es ist halt echt, also da habe ich dann schon irgendwie in Schottland oder Irland Bilder bei Sturm gemacht, ne, wo also wirklich die Bilder festgenagelt waren. Ne? Also das ist schon richtig geil, muss ich sagen.
Ja. Wie ist es mit Köpfen? Das würde ich nochmal schnell wissen. Entschuldigung, Michi. Ja. Welche Köpfe verwendet ihr?
Ja, also wie gesagt, ich habe ja den Drei-Wege-Neiger auf dem Benro.
Ja.
Das mag ich tatsächlich ganz gerne, weil es dann oft so bei mir darum geht, irgendwie Nuancen, den Bildausschnitt nochmal irgendwie auszurichten.
Mit dem Drei-Wege-Neiger kannst du halt geil wirklich Millimeter zu, also korrigieren, ne? Muss man tatsächlich sagen. Das ist noch was ganz anderes als ein Kugelkopf, ne?
Genau, weil dann halt schön nur in einer Ebene arbeiten kannst. Schleppst halt dementsprechend natürlich auch viel Gewicht mit und ansonsten bei meinem anderen Stativ ist es halt auch ein klassischer Kugelkopf. Ne?
Dennis hat sich seins, glaube ich, selber geschweißt, oder?
Nee. Also ich hab auch einen Kugelkopf drauf und ich habe, wenn man meinen Kanal verfolgt, habe ich so einen kleinen Getriebeneiger von Leo Foto auch gehabt. Das ist eigentlich so ein Teil, was man sich dazu kaufen konnte. Das konnte man mit AK Swiss raufklemmen. Das habe ich aber direkt verbunden. Und dann konnte man halt mit zwei Knebeln wirklich die Neigung wirklich sehr, sehr fein einstellen. Fand ich eigentlich cool, aber letztendlich war mir das alles am Ende noch höher und am Ende, naja, vom Gewicht musst du nicht reden, das Ding wiegt nicht viel, aber es hat sich auch leichter verstellt, gerade wenn du eine lange Brennweite dran hast, dann hast du gesehen, wie das Ding so ein bisschen sich wieder runter neigt oder so, also das habe ich dann irgendwann doch wieder abgebaut. Ja. Dann habe ich andauernd Anfragen gekriegt, verkaufst du mir das Ding? Ich sage, nee, das behalte ich alles, vielleicht brauche ich es irgendwann nochmal wieder.
Ja. Haben ist besser als brauchen.
Genau. Wo ich das Problem, glaube ich, so ein bisschen sehe, ich habe es ja selber nicht ausprobiert. Lars, du hast ja auch Watt und du gehst ja ins Watt rein und ich weiß ja, was Watt bedeutet, wie nachgiebig das sein kann und alles. Und wenn man da eine längere Belichtungszeit hat von ein paar Sekunden oder vielleicht Minuten, kann ja auch sein, gibt so ein Stativ nicht irgendwann am Strand bei diesem Untergrund nicht nach und dann wird nachher alles verschwommen? Ist das schon passiert?
Ich wüsste es jetzt gar nicht, dass es schon mal passiert ist. Also wenn ich wirklich im Watt unterwegs bin, dann ramme ich das Ding eigentlich auch so weit im Boden, wie es geht. Ne? Also ordentlich mit Schmackes. Und dann geht's eigentlich auch. Man muss ja dazu sagen, Watt ist ja nicht gleich Watt. Es gibt ja Schlickwatt, es gibt Sandwatt und so weiter.
Und fest ich sag mal, ist genau.
Genau, ich bin dann meist eher dann auch im Sandwatt unterwegs, was dann halt nicht so, also schon ein bisschen fester ist von der Konsistenz. In so einem Schlickwatt, da benutze ich dann, wenn ich dann schon mal da drin bin, meist gar kein Stativ. Das funktioniert dann eigentlich nicht.
Man muss allerdings jetzt auch nochmal sagen, dass Lars natürlich die, also für unsere Tierschützer, die hier zuhören, er guckt natürlich vorher, ob dort Wattwürmer leben, bevor das Stativ da reinrammt.
Die buddel ich vorher alle aus und lege die woanders
hin. Natürlich. Ein paar Meter weit.
Genau. Boom, schwupps, hat der Wattwurm neues Zuhause. Gut. Genau. Obwohl er das gar nicht wollte. Gut, anderes Thema.
Gut. Ja, ich glaube, Stative haben wir soweit abgehakt, ne?
Eindeutig.
Eindeutig, ne? jetzt interessiert mich das, weil Dennis, du kommst ja von der Ostsee, sag ich mal, da sieht man deine Bilder und Lars ist mehr Nordsee. Und wenn man weiß, ja, wo die Sonne auf- und untergeht, Nordsee bei Sonnenuntergang bestimmt super und Ostsee bei Sonnenaufgang. Oder ist die Zeit egal? Hat beides seinen Reiz? Dennis, fang du mal an.
Also ich bin ja wirklich immer so, dass ich immer die Sonne im Bild habe. Also deswegen ist es eigentlich für mich keine sonnenklar, dass ich zum Sonnenaufgang an der Ostsee stehe und zum Sonnenuntergang eher an der Nordsee. Mhm. Außer ich bin auf Fehmarn, dann kann ich von der Ostseeseite auch den Sonnenuntergang fotografieren. Also. Ne? Mhm. Aber ja, so eine Freundin von mir, die Silvia Grimpe, die fotografiert auch mal gegenläufig, also dass sie die Sonne im Rücken hat und dieses zarte Rosa in den Wolken. Aber das ist mir immer zu, erstmal ist das zu wenig teilweise und das tritt so selten auf, dass das irgendwie, das wäre eigentlich eher was, was man nebenbei macht, wenn es mal auftritt oder so. Aber gezielt wegen sowas fahre ich eigentlich nicht los.
Ja, und Lars, bei dir, ich weiß, dass Nordsee zum Beispiel ja auch eigentlich von der Wetterlage immer ein bisschen heftiger ist, sage ich jetzt mal, aber sieht ja auch schön aus mit den Wolken und so weiter. Ist es dir egal, bist du mehr der morgendliche Fotograf oder lieber Sonnenuntergang?
Ja, also wie ich gerade schon sagte, eigentlich lieber morgens, hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Sonnenstand zu tun, sondern halt wirklich tatsächlich, weil ich dann alleine bin und es noch ruhiger ist. Aber es ist tatsächlich so, da ich ja am Jadebusen wohne, habe ich, sag mal, den Luxus, ich könnte jetzt bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang fotografieren. Ich muss halt einfach nur auf die eine Seite vom Jadebusen fahren oder auf die andere Seite.
Genau, auf die eine Ecke, richtig.
Und prinzipiell, wenn du oben direkt an der Küste bist, ich sag mal so zu den ostfriesischen Inseln hin, hast du ja eher so Blick Richtung Norden. Also von da ist es dann auch eher egal, sage ich mal.
Ist echt wunderschön, da muss man auch mal ganz ehrlich zugeben. Das ist,
findest du?
Da bin ich als Hamburger auch mega neidisch auf die Inseln.
Also ich habe lange gebraucht, um hier mit der Ecke tatsächlich warm zu werden. Ich war am Anfang relativ schockiert,
wo ich hier hingezogen bin. Warum? Was hat dich da schockiert? Die Leere?
Naja, ich sag mal so, es gibt definitiv schönere Küstengebiete in Europa. Und ich sag mal, ich reise ja auch relativ viel. Und ich sag mal, wo wir dann vor 10 Jahren hier hingezogen sind, dachte ich auch so, was soll denn der Scheiß hier, ne? Alles eingedeicht, dann ist das Wasser nur zweimal am Tag da und
weißt du, was ich da so liebe? Die Weite. Das ist eben das ganz andere Pendant zu zum Beispiel der schottischen Küste, so, ne? Wo es rau ist, wo so Gebirgszüge gibt und so. Aber ich mag dieses flache, ruhige, unaufgeregte und mich beruhigt auch total so ein Bild mit, wie du schon ja auch gesagt hast, mit ganz viel Weite, wo es einfach ruhig ist. Wo vielleicht liegt das auch daran, dass ich nun hier in einer Millionenstadt lebe, wo einfach du jeden Tag Trubel hast von morgens bis abends. Und wenn man dann auf dem Deich steht und da ist es scheißegal, ob Ebbe oder Flut ist, wo du einfach wie auf so einen Mute-Knopf drückst, weißt du, wo du einfach die Lautstärke ausdrehst, so fühlt sich das an. Ich glaube, das beschreibt das für mich zumindest am besten. Oder Dennis, korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Das macht doch den Reiz aus.
Ja, das ist schon richtig. Und da, wo du Mute-Knopf gesagt hast, das erinnert mich so quasi, als wenn du quasi beim Kopfhörer die Rauschunterdrückung anmachst. Einfach mal so.
Ja.
Bist du an der Ostsee oder Nordsee, ne? Also wirklich, dann bist du komplett alleine, ne?
Das ist, wie gesagt, das ist eben das Schöne. Das ist, glaube ich, auch egal, ob du Nordsee oder Ostsee vor dir hast, ne?
Ja. Ich will aber auch nicht schlecht reden.
Nein, habe ich auch nicht so verstanden, sonst würdest du da auch nicht leben wahrscheinlich.
Ja gut, aber ich bin jetzt nicht wegen dem Fotografieren hier hingezogen, aber ich sag mal so, es ist auf jeden Fall hier so die Ecke, ich sag mal Jadebusen mit Wilhelmshaven, dann oben die ganzen Ortschaften, die man noch hat. Es ist, glaube ich, nichts, was einen so auf Anhieb anschreit, hier fotografiere mich oder so. Ne? Also man braucht, glaube ich, schon so ein bisschen, um mit der ganzen Geschichte so ein bisschen warm zu werden.
Hattest du auch ganz, ganz gut erklärt in dem Beitrag bei dem letzten Photo Friends Event,
ja, genau,
deine Entwicklung zu sehen, was habe ich da überhaupt vor der Tür? Am Anfang, wie du auch sagtest, erstmal, was ist das? Ne? Und dann gehst du viel mehr ins Detail, hast das Watt beobachtet, hast deine Höhe der Fotografie verändert und was man da denn doch alles rausholen kann. Ja, was fand ich schon richtig, richtig gut. Also gut gemacht.
Ja, ja, danke.
Ja, und auch das Fahrradfahren zum Beispiel da, ne? Das liebe ich ja auch. Also das ist ja, das kostet zwar redlich Kraft, weil du meistens immer ordentlich entweder Gegen- oder halt Rückenwind hast, dann ist gut, aber dieses, die Luft und diese Ruhe, also ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus, aber ich glaube, wir können auch diese Frage als abgehakt ansehen.
Genau.
Was jetzt machen wir uns richtig Feinde, Michi, mit der Frage, die du als nächstes hast.
Ja, aber ist schon wichtig.
Ist wichtig, ja. Ich. Und
muss dann nicht immer alles glatt gebügelt sein.
Jetzt haben wir genug Spannung aufgebaut. Jungs, muss es denn immer eine Langzeitbelichtung sein? Lars, komm.
Auf jeden Fall. Raus. Im Meer. Nein, natürlich nicht.
Im Meer oder immer?
immer im Meer. Nein, also das Problem, ich glaube, das habe ich auch bei meinem Vortrag da mal angesprochen, das Problem, was ich halt hier bei der Nordsee oder auch gerade auch hier am Jadebusen habe, gerade am Jadebusen, egal ob Ebbe oder Flut, du hast eine Brandung, die ist so auf Baggerseeniveau, ja, und da ist jetzt nichts. Ja, es ist ja tatsächlich so. Ja, weißt ja, du,
die Tiere.
Jadebusen, da läuft die Wanne voll und dann 6 Stunden später läuft die Wanne wieder leer. Ne? Das ist okay. Und ich sag mal, bevor ich da nur so ein, ich sag mal, so ein Geplätscher habe
so oder ein Wellchen. So, oder so
kleine Wellen, ja, dann bügel ich es lieber komplett glatt. Ne? Aber wenn ich dann halt schon mal eine richtige Brandung habe, klar, dann auf jeden Fall auch mal ganz kurz belichtet, auf jeden Fall.
Gibt es da so ein Zwischending? Entschuldigung, gibt es da so ein Zwischending? Wenn du jetzt sagst, du hast Brandung, Steine, wo die Wellen gegenballern und so weiter, dass du sagst, du frierst wirklich mit einer 2000stel Sekunde komplett ein? Oder gibt es irgendwie sowas dazwischen? Man sieht trotzdem noch ein bisschen Verschwommenheit oder
ja,
gibt es da also, eine Faustregel für dich? Oder für
nee, euch? Also das kommt immer aus Motiv drauf an. Aber generell ist es tatsächlich so, wenn man so ein bisschen Brandung hat, dann spiele ich ganz gerne so mit Belichtungszeiten von halbe Sekunde bis Sekunde. Ich sag mal, dass man schon so noch die Bewegung so ein bisschen erahnen kann, aber es halt auch nicht komplett verschwommen ist. Ne? Das finde ich eigentlich immer ganz spannend.
Dennis hat auch genau solche Dinger mal fotografiert. Ne? Du probierst ja auch immer so ein bisschen rum, ne?
Ja. Und bei mir ist das auch so, also ich kann auch komplett alles glatt bügeln. Also halbe Minute oder noch länger belichten, aber eben das kommt drauf an. Also es kommt eben auf das, auf die Brandung drauf an. Und manchmal, sagen wir so, wenn ich jetzt in St. Peter-Ording zum Beispiel bei der Strandbar 54 Grad stehe und es sind schöne Wellen, dann ist das Quatsch, die komplett zu plätten, sondern lieber quasi eine Kurzzeit-Langzeit-Belichtung machen. Und ja, sagen wir so, Bereich zwischen um einer Zehntelsekunde rum, plus minus, ja. Ne? Also so, dass man eben so die Bewegung erkennt, aber irgendwie so eine Unschärfe drin hat. Also das ist eben,
das meine
da
ich
muss
genau.
man sich ran tickern. Ja, ne? Ja,
genau.
Was war denn bis jetzt deine längste Belichtungszeit überhaupt?
Meine längste Belichtungszeit, ich glaube, das war nur ein Test. Da habe ich, glaube ich, irgendwie so einen 64.000-fach Filter gehabt.
Ja,
den oh mein Gott. Glaube ich, da habe ich 21 Minuten belichtet. Oh. Ja, eigentlich, das war irgendwo im Hamburger Hafen, aber das war eigentlich nur ein Test. Also seitdem nie wieder. Also, sag mal so.
Hast du einen Unterschied gesehen zwischen dem Bild nachher tausendfach oder 64.000-fach?
Nee, ich glaube, irgendwann ist es auch gesättigt, dann macht es keinen Sinn mehr. Ne?
Ja. Also, dann bewegt sich halt alles. Ne?
Und Wasser wird nicht glatter.
Ja, genau.
Vielleicht sieht man irgendwann, vielleicht, dass sich Häuser, weiß ich nicht, im Boden versinken, keine Ahnung. Aber ansonsten macht es irgendwann auch keinen Unterschied mehr. Es sei denn, sag mal so, du hast wirklich langsame Wolken oder so, dann bräuchte man vielleicht die Zeit für, aber das ist übertrieben. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel auch Filter mit 1-millionenfacher Verlängerung. Da wüsste ich jetzt nicht, was ich damit anfangen soll.
Vielleicht wahrscheinlich auch eher so ein Wissenschaftsbereich oder sowas.
Ja,
ne?
Ja.
Keine Ahnung. Wenn du das schon gerade mal ansprichst, dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Auf welche Filter wollt ihr in eurer Art der Fotografie eigentlich auf keinen Fall mehr verzichten?
Lass. Ich schreibe heimlich auf und sag mal hinterher, ob das hinkommt, was beide sagen.
Also, logischerweise, Polfilter, brauchen wir eigentlich nicht drüber reden, ist jetzt nicht nur für die Landschaftsfotografie interessant. Der sollte eigentlich immer dabei sein. Ansonsten tatsächlich war so der erste und für mich eigentlich auch immer noch der wichtigste Filter, ist tatsächlich so ein Verlaufsfilter mit weichem Verlauf. Mhm. Ich glaube, dreistufig ist der bei mir. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch gar nicht so viel Filter. Ich habe zwei neutrale Graufilter, ich glaube einen 10-stufigen und einen 3-stufigen und einen Grauverlaufsfilter und einen Reverse-Filter und das war's. Und also ich muss jetzt sagen, so in 98% der Fälle bin ich mit den 4 Filtern, die ich habe, echt so ausgekommen. Mhm. Und also wie gesagt, und um noch zurückzukommen, tatsächlich ein Verlaufsfilter, um wirklich so Himmel und Vordergrund anzugleichen, das ist so für mich das Wichtigste.
Ja, denn jetzt kann man das nicht alles eigentlich mal abgesehen vom Polfilter, aber kriegt man diese Verläufe nicht mit der Bildbearbeitung schon hin oder wo ist?
Natürlich kriegt man das hin. Also ja. Das kommt immer darauf an, was möchte man machen? Möchte man das vor Ort schon möglichst fertig haben, ist der Filter gar nicht mal schlecht, der Verlauffilter. Mhm. Wenn man sagt, ich bin in Photoshop gut, ich kann mich mit, Luminanzmasken gut, komme ich mit klar, dann kann man eine Belichtungsreihe machen. Na, manchmal reicht es auch aus, dass man auf den Himmel belichtet und einfach nur den Vordergrund ein bisschen anhebt, das geht alles. Mit Verlusten, ne? Also sag mal so, wenn der Vordergrund wirklich dunkel war und man hält ihn stark auf, dann kommt irgendwann das Rauschen, das ist ganz normal, aber je nachdem, wenn man sagt, mir reicht das aus, geht das auch ohne Filter. Ich bin immer noch so, dass ich arbeite noch viel mit Verlauffiltern und wer meine Videos kennt, ich habe ja eine riesen Schachtel dabei quasi mit, ich glaube, 11 oder noch mehr Verlauffiltern und ich habe aber mittlerweile gerade, da habe ich einen Facebook-Post von einem anderen Fotografen gesehen und der hatte da gefragt, sag mal, braucht man eigentlich noch Verlauffilter? Also der hat eigentlich auch nur noch einen und da habe ich mal geguckt, was haben die anderen denn so noch in der Tasche? Und viele sagen, die haben gar nicht mehr so viele. Und ich habe mir ja auch mal ich habe einen Blogpost auf meiner Webseite, um zu sehen, welche Verlauffilter bräuchte man denn so. Da habe ich mir quasi eine Statistik aus meinen ganzen EXIF-Daten, die ich für die YouTube-Videos mal gemacht habe, mal so aufgeschrieben. Oh. Daraus hat sich herauskristallisiert, dass es eigentlich nur noch so 4 Filter sind, diese Verläufe, die ich bräuchte. Ja. Und jetzt habe ich mir gerade vor ein paar Tagen erst eine Filtertasche, die habe ich schon länger, da gehen nur 4 Verläufe rein. Da habe ich nur diese 4 Filter drin.
Das heißt, das du hast dich bewusst komplett reduziert,
auf links,
ne?
Ich habe mich, also ja, Filter reduziert, ich habe meinen Rucksack komplett auf links gedreht quasi. Jetzt ist da quasi ein bisschen mehr Platz für anderes Zeug. Vieles von dem Video-Equipment war ja oben drin in dem Rucksack. Das ist jetzt alles auch ins normale Fotofach gewandert.
Ja. Ich hatte mir übrigens Reverse aufgeschrieben. Ich dachte, dass ihr den Filter nennt, dass das euer Lieblingsfilter ist. Also Lars, du hast ihn ja auch genannt. Aber bei Dennis stelle ich auch immer wieder fest, dass gerade der Reverse-Filter sehr, sehr wichtig ist. Dennis, magst du mal ganz kurz erklären, was an dem Filter so besonders ist? Weil vielleicht hören diesen Podcast ja tatsächlich auch noch Leute, die das nicht wissen.
Also erstmal muss ich ja mal kurz grob erklären, wie ein Verlauffilter funktioniert. Also das ist ja quasi, das ist eine Glasscheibe, die unten klar ist und oben beschichtet. Also mit dieser Bedampfung, die da oben grau dunkel wird. Und ein normaler Verlauffilter ist eben oben dunkel und wird weiter zur Mitte immer heller. Und damit kann man immer prima so den Himmel ein bisschen abdunkeln, ohne dass der Horizont großartig in Mitleidenschaft gezogen wird. Und der Reverse-Filter ist eben so, der hat am Horizont eine relativ harte Kante und ist auch an der Stelle am dunkelsten und wird dann nach oben hin wieder ein bisschen heller.
Also eigentlich genau umgekehrt, ne?
Das genau. Reverse. Und dann wird er wieder leicht dunkler, wieder ganz, ganz, ganz sachte nur. Mhm. Er hat eigentlich nur am Horizont eine relativ starke Abdunklung, wo eben die Sonne aufgeht oder untergeht. Ja. Damit man sie da schön verstecken kann, weil man da ja auch am meisten, da ist am meisten Licht in der Situation, da musst du am meisten rausnehmen quasi. Und dafür brauchst du halt diesen Reverse. Es geht natürlich auch, wenn man Bock hat, auch mit Belichtungsreihen, ist am Meer aber zum Beispiel immer nicht so ganz leicht. Wenn du jetzt zum Beispiel, sag mal, wir machen jetzt gerade mal wieder eine halbe Minute Belichtung, dann musst du zweimal so lange belichten, weil du einmal ein Bild brauchst für den Vordergrund, einmal für den Himmel. Schon eine Minute vergangen, dann ändert sich die Belichtung, also ein Kram zwischendurch, also es sind so viele Sachen, da hätte ich irgendwie ehrlich gesagt gar nicht so Bock drauf. Deswegen komme ich nach wie vor nicht von den Filtern weg.
Ja, aber es ist ja auch, Lars, das, was du so gesagt hast, ne? Diese Filtergeschichte ist, hat ja auch was Entschleunigendes und das macht ja auch das Hobby aus, ne? Also beschreib mal, das ist ja so ähnlich wie das mit dem Stativ aufbauen. Man nimmt sich ja wirklich so diese Zeit, um so in seiner eigenen Welt darum zu schweben, oder? Wie ist das bei dir?
Ja, definitiv. Also gerade auch die Arbeit im Stativ. Also ich erwische mich ganz oft dabei, wo ich das Stativ aufbaue, wo es nicht ansatzweise nötig wäre, sage ich mal, von der Belichtungszeit her. Ne? Wo ich auch denke, ja, hast du auch toll gemacht jetzt, ne? Aber brauchst du eigentlich gar nicht.
Das muss man nur richtig verkaufen. Ich sage dann auch immer, es ist rein für die Bildkomposition.
Ja, das sage ich ja auch immer.
Genau.
Nein, aber es ist tatsächlich, ich mache auch ja, wenn ich losgehe, relativ wenig Bilder. Und ich sage mal, wenn ich halt ein Bild mache, dann gucke ich halt wirklich Stativ aufbauen, Kamera drauf, Ausschnitt aussuchen, Ausschnitt nochmal aussuchen, Ausschnitt neu aussuchen, Filter reinstecken und so. Und das dauert dann halt auch echt so ein bisschen.
Ihr zelebriert das ja auch. Ihr seid ja keine Street-Fotografen, die vorbeilaufende Menschen ständig abballern müssen oder sowas.
Ja,
es ist tatsächlich. Ihr nehmt euch ja Zeit für euer eigenes Foto. Ne?
Wäre das mal was für euch mal testweise, Street? Wird euch das mal reizen oder ist das sowas, was ihr gar nicht für euch...
Sag mal so, ich finde es faszinierend, aber ich habe tierisch Angst, so dermaßen eins auf die Fresse zu kriegen.
Dann fang doch mit dem Tele an.
Also ich weiß, ich erinnere mich mal, da war ich mit einem Fotoforum, da hatten wir so ein User-Treffen in Berlin und dann sind wir da so durch die Straßen gelaufen, da war so ein Café, da hatten sie irgendwie so ein offenes Fenster und da habe ich meine, ich weiß gar nicht, was für eine Kamera war das, das war glaube ich die 1D Mark III damals, so vom Bauch hängen. Und ich dachte, ich mach mal so ohne so grob gezielt, schieß da hin. Und dann kam der Typ gleich raus. Ey, was war das jetzt eben? Und ich habe fotografiert. Ja, ich lösche das mal gleich. Ne? Habe ich das
gleich
gedämpft. Und seitdem der erste Versuch gleich geimpft. Also nie wieder. Gut. Ich finde solche Bilder wirklich faszinierend. Aber irgendwie, naja, ich weiß nicht. Ja. Das ist nicht so meins.
Also ich mache tatsächlich, ich bin bei meinem letzten Urlaub so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ich war in Spanien und unter anderem in Bilbao gewesen. Und also wir waren insgesamt 4 Wochen in Spanien und meine absoluten Top-Lieblingsbilder aus den ganzen 4 Wochen waren halt wirklich so Street- und Architekturaufnahmen aus Bilbao. Da war ich total angefixt. Also hab mir die dann auch, ich sag mal, dann in Schwarz-Weiß umgewandelt, hab sie dann selbst ausgedruckt, auf schönem Papier und gerahmt. Und also war ich total von begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt, ich sag mal, das war auch so, da waren die Menschen relativ klein und haben es natürlich auch nicht mitgekriegt und waren jetzt auf dem Bild nicht zu erkennen.
Mit was hast du das fotografiert? Mit welcher Brennweite?
Ich glaube, ich bin den ganzen Tag nur mit meinem 24-105 durch die Gegend gerannt.
Und gab es da einen Brennweitenbereich, wo du die meisten Fotos gemacht hast oder ist es wirklich die komplette Range gewesen, mal so, mal so?
Ja, also ich würde tatsächlich sagen, die komplette Range. Weil ich sag mal, ich war viel um dieses Guggenheim-Museum, was ja relativ bekannt ist in Bilbao.
Ja, unterwegs mit dieser Architektur, ne? Hast du doch zu jeder Tageszeit fotografiert?
Also wir waren morgens da oder vormittags, das war sehr schön und dann halt nochmal abends, wo es dunkel war. Und ich sag mal, da kann man ja Stunden allein nur außen drumherum, um das Museum drumherum verbringen.
Ja.
Das war schon irre. Und ich sag mal, wenn man da halt so, habe ich jetzt so ein paar Bilder, wo man halt die Architektur mit ein paar Menschen, ich sag mal so, in Verbindung bringt. Das war schon sehr spannend und hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. War echt mal so was Neues für mich, so ein Blick über den Tellerrand. Ne?
So interessant in dem Moment, ja.
Guck mal, so ist das. Ich finde auch immer, den Horizont zu erweitern, auch seinen eigenen, finde ich auch immer mal ganz spannend, ne? Dass man einfach versucht, in andere Bereiche einzutauchen. Weil Dennis, ich glaube, du würdest auch mehr Street machen, wenn du vielleicht jetzt nicht so ein negatives Erlebnis gehabt hättest. Ne?
Ja,
also,
glaube ich auch. Das könnte schon sein, ja.
Ja.
Oder gleich die Leute ansprechen. Aber dann ist es ja auch keine Street-Fotografie mehr.
Es war aber auch ein Paradebeispiel, weil ich glaube, die Personen, die ich da fotografiert habe, die waren dann quasi formatfüllend. Und bei anderen Bildern, klar, die kriegen das gar nicht mit, weil sie irgendwo Beiwerk sind oder so. Ne? Das ist natürlich was anderes. Ne?
Ja.
Ich weiß auch nicht, was mich damals geritten hat. Ey. Das
vielleicht der Moment.
Naja. Ja, es ist eine Erfahrung, die man mal gemacht hat.
Ja. Olli, jetzt bist du dran für die Frage 8 und das interessiert mich jetzt. Vielleicht lerne ich jetzt ja was.
Ich finde, das haben wir sogar teilweise schon angerissen, aber ich hau das jetzt mal so raus, wie Michi sich das gedacht hat. Wir sind ja immer noch bei Mehr ist mehr vom Thema, um wieder ein bisschen auf das Wesentliche zurückzukommen. Michi schreibt hier, das ist doch nur Himmel, Wasser und Strand. So, was ist das nicht langweilig? Nö, würde ich sagen. Dennis, hau mal einen raus. Was ist es eben? Also was macht es aus? Und ich glaube, deine Antwort schon zu kennen, aber hau mal raus.
Das ist nicht nur langweilig. Also man findet ja auch in dieser Weite irgendwie immer noch ein spannendes Motiv. Also gut, das habe ich jetzt noch nicht so häufig fotografiert oder so, aber selbst ein kleines Blümchen am Strand oder eben so ein Grashalm würde ja schon als Motiv reichen. Und dazu ein toller Himmel. Was willst du mehr?
Ne? Ja, ich glaube, Licht ist wirklich
die
Zauberantwort, ne?
Ja, also das hat mir auch mal einer gesagt, also der Serda, mit dem ich mal auf Fotoreise gemacht hatte, der hat auch gesagt, das Licht ist dein Motiv, ne? Also nicht nur irgendein Vordergrundmotiv, irgendein Steg oder ein Stein oder so, sondern das komplette, das ganze Licht, ne? Das ist ja auch ein großer Teil deiner Bildkomposition und das ist auch ein großer Teil des Motivs am Ende, ne?
Ja. Lars, wie ist es bei dir?
Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Also, was Dennis auch schon sagte, man findet ja auch oft noch irgendwie, ich sag mal, das eigentliche Motiv, eine Buhnenreihe, ein Steg oder was auch immer. Worauf ich so in letzter Zeit auch ein bisschen zurückgekommen bin, ist tatsächlich halt im Wattenmeer diese Strukturen, die du hast, ne? Also, wenn sich das Wasser zurückgezogen hat und ich sag mal, dann sieht ja das Watt jeden Tag anders aus. Und allein das, wenn du halt die Strukturen hast, einen schönen Himmel, natürlich, was ihr gerade schon sagtet, ne, Licht ist natürlich eminent wichtig, aber mehr braucht es dann gar nicht. Da ist dann weniger auch mehr, ne?
Ja. Wird das dann immer alles gleichmäßig sein? Du hattest, glaube ich, einen ganz interessanten Bericht mal gemacht, weil wenn ich mir das vorstelle, ich will das jetzt fotografieren, da will ich ja von vorne bis hinten immer alles scharf haben. Also am besten Blende 8 oder Blende 11. Aber du hattest auch mal irgendwas mit Blende 2, oder?
Ich hatte jetzt in einem meiner letzten Videos tatsächlich, habe ich da mit einem 35mm Objektiv so ein bisschen gespielt, bei Offenblende irgendwie, ja ich glaube, es war Blende 2 oder so. Ja, es hat auch seinen Reiz. Da habe ich dann halt so eine Muschel, ich sag mal, im Vordergrund gehabt, im Wattenmeer und halt der Hintergrund war ein bisschen verschwommen. Ja. Ist aber jetzt auch nicht so, musste ich mich selber so ein bisschen reinarbeiten, weil da habe ich auch tatsächlich es auch echt unterschätzt, was Blende 1.8 oder Blende 2 bedeutet bei der Landschaftsfotografie. Also da war ja teilweise dann die Muschel schon, der vordere Teil der Muschel noch scharf und hinten schon unscharf. Mhm. Und also
das funktioniert übrigens mit dem Tele sehr, sehr gut. Ich habe ja mal auf Amrum am Strand gelegen und habe nicht aufs Meer rausgehalten, sondern habe mich umgedreht und habe mit Offenblende so eine ganz kleine Dünenreihe, so eine kleine Grasreihe fotografiert und habe dann, glaube ich, mit 2.8 oder es war sogar 3.5, habe dann im Hintergrund den Leuchtturm, der dort auf Amrum steht, in der Unschärfe verschwinden lassen. Und das ist eben auch so, wo man denkt, so, ja, Motiv, bisschen langweilig, schon oft fotografiert und dann siehst du es mit einer gewissen Unschärfe, sei es nun bei dir auch mit der Muschel, ne, wo nur ein Teil scharf ist und schon wirkt das für Außenstehende und auch für einen selber mal komplett interessant. Also wo man dann so die klassischen langweiligen, in Anführungsstrichen, Motive neu entdeckt, ne?
Ja, gut, das wäre dann ja auch nicht die klassische Landschaftsfotografie, das ist ja wieder
das finde ich gar nicht, Michi. Da muss ich dir widersprechen, weil du nimmst ja eine Landschaft auf und gerade diese, wir haben ja auch auf dem Malgarten-Workshop drüber gesprochen, gerade diese Unschärfe gibt einem Bild oftmals eine Ruhe, die wohliger anzugucken ist als so manches Fototapetenbild, weißt du? So.
Ja, und du lenkst natürlich auch dahin, du hattest das ja auch schon mal erklärt mit deinem Bouquet-Panorama.
Ja, genau, das meine ich, ne? Mhm.
Ja, ja.
Hängen bei dir Bilder eigentlich an der Wand, Lars, von denen, die du machst in der Wohnung oder im Haus bei dir?
Ständig, ja.
Ja?
Ja, also ich muss auch sagen, meine beste fotografische Investition, die ich in den letzten, ich weiß nicht, 10 Jahren gemacht habe, war tatsächlich, dass ich mir letztes Jahr einen großformatigen Fotodrucker angeschafft habe. Mit einem Kollegen zusammen. Also hier so ein Canon Pro 1000, der macht also Bilder bis DIN A2.
Das ist schon stattlich.
Und ja, das ist schon gut. Das Problem, so ein Ding muss halt genutzt werden, weil er auch halt schnell dann die Düsen eintrocknen und so. Und dann, der spült zwar selber, aber dann geht halt auch viel Tinte verloren. Lange Rede, gar keinen Sinn, der muss halt viel genutzt werden. Deswegen haben wir es zu zweit gemacht. Und ja, seitdem halt noch mehr wie vorher. Ne? Also ich bin fast jeden zweiten, dritten Tag am Drucken. ich habe halt auch jetzt noch diverse Ausstellungen dieses Jahr. Jetzt am Sonntag fängt zum Beispiel noch eine an. Das lohnt sich dann natürlich auch, wenn man einen eigenen Drucker hat.
Ja. Das liegt natürlich nahe dann.
Ja, das liegt nahe, aber wie gesagt, so habe ich auch eine ständige Fluktuation hier zu Hause an Bildern, dass ich halt immer wieder was Neues hinhängen kann. Ne?
Dennis, hängt dein Steg noch im Wohnzimmer bei dir?
Ja.
immer also, noch, ne?
Ja. Ja, stimmt, du warst ja mal bei uns. Ne?
Ja, ja, genau.
Ja, das hängt noch bei uns. Und das ist ja auch, genau, wir sind ja eigentlich, als du das als bei uns warst, sind wir auch an den Steg gefahren. Ne?
Genau, da habe ich auch eins meiner schönsten Fotos gemacht, muss ich sagen. Da haben wir auch ein fantastisches Licht gehabt. Du hast mir, glaube ich, für mein Bild, was ich da gemacht habe, auch, glaube ich, den Reverse-Filter gegeben. Und
das weiß ich gar nicht mehr.
War mega.
Ich habe dir auf jeden Fall noch ein paar Videoszenen da gedreht und so. Da war ich ja noch gar nicht so. Mein Kanal war, glaube ich, noch nicht ganz so weit wie deiner.
Ja.
Wir haben ja ziemlich parallel angefangen damals.
Richtig, genau. Mhm. Aber das erinnere ich auch. Lass, hat deine Familie Mitspracherecht bei dem, was an die Wand kommt?
Ja, natürlich.
Wirklich? Ist aber schwer,
ja,
oder?
Das gibt ja bestimmt da muss ich immer
Diskussionen.
Nein, tatsächlich gar nicht. Also, ich habe ja keine Kinder, ich bin nur verheiratet.
Ja.
Ach so,
verstehe ich. Und meine Frau, klar, meine Frau ist auch meine größte Kritikerin. Die ist zwar nicht so fotoaffin tatsächlich, aber die sieht dann doch immer Sachen in meinen Bildern, die ich so nicht sehe. Irgendwelche Fehler oder so oder ja, so Kleinigkeiten.
Boah, wird mich das anpissen. Ey, ganz ehrlich, wenn ich das irgendwie hinhänge. Du druckst dein Bild, andersrum, du machst das
Stolz.
Bild. Pass auf, du machst das Bild einen ganzen Tag lang. So, dann gehst du zu deinem, was hat der 1000er Drucker gekostet von Canon? Mal, hau mal raus.
Ja, ja
ein paar Mark 50.
Also der Drucker kostet 1000 Euro, ein Tintensatz kostet knapp 600 Euro.
Halleluja. So, dann gehst du an deinen schweineteuren Drucker, ballerst das da raus, hängst das voller, nee, kaufst dir noch einen richtig geilen Rahmen dafür, hängst dir das an die Wand voller Stolz und dann kommt Mäuschen von hinten und sagt, da hast du den Sensorfleck nicht gesehen. Du, was?
Pass auf, soll ich dir mal was erzählen? Ich habe gerade von diesen Bebau-Bildern gesprochen da, vom Guggenheim-Museum. Ich habe mir schweineteures Papier gekauft von Hahnemühle, was so metallbeschichtet war. Weil ich nur eine Mindermenge abgenommen habe, war es umgerechnet ein Bogen DIN A2 etwas über 25 Euro. Hab das Bild ausgedruckt und genauso wie du es gesagt hast, habe es nach Hause gebracht, habe gesagt, Schatz, guck mal. Und dachte, ja geil, hast du den Fleck da oben gesehen?
Wusste ich.
So. Und ich hab's, also ich war so gefrustet, ich habe das Bild genommen, ich sag mal, die 40 Euro, die da vor mir lagen, wirklich so zusammengeknüllt und direkt ab in die Tonne. Ich war so brastig auf mich selbst halt auch, weil ich es nicht gesehen habe. Ne?
Ja.
Aber ja, genau so war es tatsächlich. Ja.
Lars, ich kann dich beruhigen, das ist mir sogar auch in der Galerie beim Verkaufsraum passiert. Also da hing auch ein riesen Panorama, das ich oben irgendwie über den Dächern der Speicherstadt gemacht habe und dann auch so andere Fotografen, ne, dann auch so, sag mal, da hättest du aber mal wegstempeln können. ja, nee, das muss.
Ich glaube, man wird sensorfleckenblind irgendwann.
Das muss irgendwie hinterher heraufgekommen sein. Das muss beim Machen entstanden sein. Oh Gott, wie peinlich. Das kann man ja drüber lachen, aber dann stehst du da erstmal und bist richtig geschämt. Ne? Also, das ist echt so.
Ja, apropos Flecken auf Filtern oder auf dem Objektiv. Es gibt eine Art der Fotografie, da habe ich richtig, also ich habe keine Angst vor Schlangen, vor Spinnen, Insekten, das ist mir alles völlig egal. Aber vor einer Sache habe ich mega Respekt und das ist Wetter, Gewitter. Diese Tornadojäger in den USA verstehe ich ums Verrecken nicht, wie man sowas machen kann. Dennis, ein Video, ich glaube, es ist am Platz 3 der meistgeguckten Videos auf deinem Kanal. Da ging es um die Gewitterfotografie und ja. Ich habe mir das gerade noch mal oder gestern noch mal angeguckt. Da waren die Wolken schon über dir und du sagst so in die Kamera, guck mal, jetzt kommt auch noch der Blitz. Ganz, ganz toll. Wo ich denke, schön, du hast so ein Carbon-Stativ vor dir stehen, andersrum stehst du mitten auf dem Feld, ist klar, wo der Blitz zuerst einschlagen würde.
Ins Nando natürlich.
Und das Nando, ganz genau. Irgendwie so ein Vogelfiech lief da dann auch noch rum, wo ich denke, wie geht das? Wann ist der Zeitpunkt? Und ich weiß gerade an der Küste, geht das so schnell, dass man da Wolken sieht und dann drehst du dich einmal um, sind die Wolken auf einmal da. Wann ist der Zeitpunkt für euch, dass ihr sagt, jetzt wird's gefährlich, jetzt packe ich ein, sofort?
Ja, das fühlt man eigentlich. Also als ich da das Video gedreht hatte, das habe ich auch gemerkt. Also zwischendurch, als ich angefangen habe zu filmen, da waren die Wolken noch weit weg und es war auf dem Bild gut zu sehen. Und am Ende war die Wolke ja wirklich über mir, da wurde es nass.
Ja.
Ne?
Ja, und da habe ich schon gedacht, warum stehst du dann noch?
Die Blitze schlugen jetzt nicht ein oder so bei mir, aber es wurde auf einmal, die Luft wurde kalt, es fing an zu regnen. Und ich muss mal noch eine Geschichte erzählen aus ganz, ganz, noch viel länger her. Da stand ich auch am Ratzeburger See und ich wollte, glaube ich, auch fotografieren, habe einen Regenschirm in der Hand gehabt und es hat auch gewittert irgendwo. Das war aber das war noch weit, weit weg, ne? Also lass es mal 20, 30 Kilometer entfernt gewesen sein. Und ich habe den Regenschirm in der Hand gehabt und ich habe das in der Hand gespürt, dass der Blitz irgendwo eingeschlagen ist und der Regenschirm hat diese Energie aufgenommen und ich habe so eine geballert gekriegt im Regenschirm. Seitdem nie wieder Regenschirm mal Gewitter, ne? Also
krass.
Ja, ein Carbon-Stativ, ob du nur Alu oder Carbon hast, ich weiß nicht, ob das noch einen Unterschied macht. Nee, Carbon nicht. Ist auch leicht. Ja, eigentlich müsstest du eher ein GFK-Stativ haben, aber sowas gibt es, glaube ich, gar nicht.
Ja. Kennt man ja.
Also gerade, wie du schon sagst, so auch an der Küste. Ich muss gestehen, ich achte da ehrlicherweise gar nicht drauf. Ich bin da echt so, ich blende, glaube ich, meine eigene Gefahr irgendwie aus zugunsten des geilen Fotos. Ist glaube ich, bei mir so.
Aber gerade an der Küste hat man ja so wenig Teile, die wie im Wald hoch sind. Also die Gefahr, dass du im Wald bist und vom Blitz getroffen wird, ist nicht so hoch, als wenn du alleine irgendwo auf weiter Flur am Strand bist. Du bist der höchste Punkt in dem Moment. Und dann hast du noch Metall in der Hand. Boah.
Aber also Männer, ganz ehrlich, ich habe ja immer gesagt, ich würde am liebsten auf dem Fußballplatz sterben oder so. Ja. Ne? Aber das Zweite, also am Platz 2 wäre bei mir obergeiles Gewitterfoto, der Blitz schlägt gerade irgendwie ein und du drückst auf den Auslöser und in dem Moment, wo du mit dir und der Kamera und deinem Hobby allein bist, zack, bumm, Licht aus, Feierabend. Herrlich. Ja,
toll. Ich weiß auch, also unter meinem Gewittervideo, da hatte auch einer kommentiert, von wegen, was mir dann einfällt, was ich für ein Vorbild wäre. Ich muss ja ein Vorbild sein, quasi, ich die Leute dazu animiere, bei Gewitter fotografieren zu gehen oder so. Aber letztendlich, Leute, das hat jeder, hat das selbst in der Hand.
Ja.
Gut, ich hätte vielleicht darauf hinweisen können oder so, aber.
Ach, Dennis, mal ehrlich, ey.
Nein, also bitte nicht nachmachen.
Ich glaube wirklich, das ist. Und vielleicht können wir da auch noch mal ganz kurz das andere Thema halt anreißen, so dieser Umgang auch mit der Größe. Dennis, du hast es ja am Anfang gesagt, dass ich immer so die Angst vor diesen Knacken der 10.000 hatte und auch immer noch habe. Es ist einfach so, und vielleicht, Lars, kannst du ja auch noch mal was dazu sagen, weil 3.200 ist ja jetzt auch schon eine Anzahl, also an Abonnenten, ne, wo man vielleicht nicht unbedingt immer jeden Kommentar
toll findet,
wohlwollend hinnimmt und Wie ist das für euch, wenn dann so die Anzahl der Klugscheißer und der Neider einfach echt auch zunimmt? Also wie geht ihr damit um, Lars? Ist das bei dir schon zu spüren bei den 3.200?
Also tatsächlich muss ich sagen, überhaupt nicht. Also ich könnte es echt an einer Hand abzählen, bei meinen ganzen 170 Videos, wie viel wirklich, ich sag mal, negative oder böse Kommentare ich bekommen habe. Also ich hatte mal eine Zeit lang am Anfang, da hatte ich einen Typen, der hat dann an mehreren Videos immer rumgemäkelt und dann halt auch wirklich, also nicht konstruktiv, sondern einfach
so gepiekt,
Scheiß,
ne?
Geschrieben. Ja, ja. Mhm. Ich bin aber immer freundlich geblieben tatsächlich und habe immer versucht, ich sag mal, den, worüber er sich beschwert hat, das zu erklären oder was auch immer. Und also ich versuche nie, da jetzt auf das Level runterzugehen und den anderen jetzt auch anzuscheißen. Weißt du, immer freundlich sein, lächeln und
winken, genau.
Dann ist das auch in Ordnung. Ne? Also.
Dennis, ich weiß, du hast auch des Öfteren mal in der Kritik gestanden, auch durch deine Ambassador-Geschichte, ne? Also mit Nisi warst du ein bisschen, glaube ich, mal in der Kritik. Und auch wie du schon schreibst bei dieser Viewfinder-Geschichte, in dem Moment, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Leute das einem nicht gönnen, dass man irgendwie versucht, auch ein kleines bisschen so ein bisschen was zurückzubekommen, ne, ja, für diese Arbeit, die man investiert.
Das ist ganz normal. Also das habe ich jedes Mal. Also ich glaube, als ich bei Nisi angefangen hatte, da kam vielleicht mal was, aber das meiste ist aber immer wirklich positiv. Aber zuletzt zum Beispiel, als ich dann angekündigt habe, dass ich mal einen Workshop geben werde, dann geht das gleich wieder los. Braucht man sowas und so ein Mist. Also richtig blöde Kommentare zum Teil. Oder natürlich, denn ich bin dann mal weg. Denn zuletzt habe ich ja irgendwo noch mal ein Video gemacht, auch so ein paar Ankündigungen, wo ich dann auch erwähnt habe, dass ich jetzt eine Kanalmitgliedschaft habe oder so. Und dann auch wieder, oh, das gibt's ja wohl gar nicht und so, ich bin dann mal weg und so. Und dann musst du erstmal wieder die Leute erstmal wieder auf den Boden bringen, den Leuten erklären, dass das freiwillig ist. Und außerdem, ich mache das hier für lau. Ihr kriegt diesen Content für lau. Ihr zahlt nicht einen Cent. Und wenn jemand Bock hat dazu, einmal ein bisschen was zurückzugeben, ja, warum denn nicht? Ne? Ja. Aber die meisten Leute verstehen es nicht. Die sind so drauf, also die würden ja am liebsten auch Netflix umsonst haben wollen. Ne?
Oder wollen halt stänkern und pieken. Ja,
ja, doch. So. Ja. Also es sind auch, glaube ich, wirklich viele. Ich weiß nicht, das wissen wenige. Ich habe einen Ordner, da bin ich sogar gerade drin, da heißt Screenshots von dummen Kommentaren. Bevor ich die lösche, mache ich da meistens noch ein Foto von und da sind immer richtig Dinger drin. Also,
das wird eine tolle Sendung auf
das Welt. Ich habe auch schon echt mal überlegt, aber das würde wahrscheinlich in die Hose gehen, wenn ich jetzt ein Video über diese Kommentare machen würde oder so. Das machen viele, diese Rant-Kommentare darüber wiederzumachen. Einer hat mir mal mit einer Anzeige gedroht, weil ich in einem Video, was ich auf Lanzarote aufgenommen habe, ich sage das Wort jetzt absichtlich nicht. Es gibt ja ein bestimmtes Wort, wenn man etwas fälscht oder absichtlich, ein Einwohner dieses Landes, das so, sich so anhört wie dieses Wort, fühlte sich dann gleich auf den Schlips getreten und dann sagen sie, warum benutzen Sie dieses Wort in diesem Video? Wenn Sie das nicht löschen, zeige ich Sie an, Rassist. Gut, ich habe das Video nicht runtergenommen. Ich habe aber in dem Video dann über YouTube eben einen Piepser reingemacht oder eine Sekunde rausgeschnitten. Ja, eigentlich ist das auch blöd, dass man sich jeden Penner beugt quasi. Aber bevor man Ärger kriegt, naja. Ja,
ich sitze hier wirklich, der kriegst du auch den Mund nicht zu. Also das ist.
Ist aber normal. Es ist immer ein Rauf und Runter. Es gab Momente, da habe ich mich auch tierisch aufgeregt. Aber wie Lars schon sagte, freundlich bleiben, lächeln und winken. Und wenn es gar nicht mehr geht und man merkt, es geht einem zu nah, und dann macht man das so, wie Olli das macht. Es gibt diesen Knopf, einfach ignorieren die Leute, löschen, Fake-Bomb, aus Ende.
Also es ist auch der absolute Minimalanteil, die solche blöden Kommentare schreiben. Das meiste ist immer wirklich positiv. Ne?
Ja. Aber ein fauler Apfel weiß der selber. Mhm. Ne? Der macht dann die Stimmung.
Ja. Gut.
Ich glaube, wir haben jetzt nur noch eine Frage. Ne?
Tatsächlich.
Ja, und wir sind auch schon über eine Stunde. Und diese Frage, die finde ich gerade jetzt in meiner Situation sehr, sehr interessant, denn ich bin gerade dabei, so ein kleines Heftbuch, wie auch immer, zu schreiben. Es geht um Out-of-Cam-Einstellung, also das Fotografieren mit JPEG. Angeknüpft, ich weiß, der Thomas B. Jones hat zwei tolle Bücher geschrieben zu diesem Thema für die Fuji-Kameras und ich mache das jetzt so ein bisschen softer auch für die Sony-Kameras. Und es macht mir sehr, sehr viel Spaß und es ist für mich eine große Wichtigkeit, in der Kamera in JPEG schon eine gewisse Einstellung zu haben, um nicht jetzt wirklich hundertprozentig ein fertiges Bild rauszubekommen, was natürlich auch sehr schön ist. Denn ich kenne inzwischen auch viele Leute, die nur mit JPEG fotografieren. Und gerade in der Landschaftsfotografie, wir sprachen gerade über Filter, ohne Bildbearbeitung geht bei euch wahrscheinlich kein Foto mehr raus. Jetzt ist aber die Frage, geht ihr trotzdem noch vorher in die JPEG-Einstellung rein oder nicht?
Nee, also JPEG ist bei mir völlig raus. Also ich fotografiere auch nur im RAW-Format, speichere auch keine zweite Datei ab, sage ich mal, im JPEG.
Bist du Team Lightroom oder Team Photoshop?
Photoshop, da kann ich es gerade mal aufmachen.
Also dann Lightroom. Dann ist
Feierabend, also tatsächlich. Also ich bin total Lightroom. Ich mache da, ich sag mal, 98%. Gut, was ich gerade gesagt habe, dieses generative Füllen, das ist so das Einzige, was ich in Photoshop hinkriege. Das macht das Ding ja auch fast von alleine.
Ja.
Aber ansonsten, ja, man kriegt ja Lightroom nur noch in Verbindung mit Photoshop.
Ja, ja, klar.
Aber von daher habe ich aber also keinen Nerv, mich in wirklich dieses super komplexe Programm Photoshop einzuarbeiten. Von daher
Hast du denn früher mal mit JPEG gearbeitet? Also bist du da mal hergekommen oder war für dich klar Spiegelreflex oder spiegellose gleich RAW, weil du hast die Möglichkeit?
Ja, ich sag mal, gut, bestimmt habe ich mal mit JPEG angefangen, aber ich glaube, das war wirklich der Zeitpunkt, da kannte ich den Unterschied auch noch gar nicht. Da wusste ich wahrscheinlich noch gar nicht, was RAW war. Und ich sag mal, sobald oder seitdem ich weiß, was RAW ist, wie das funktioniert, was für Möglichkeiten damit hat, bin ich halt nur im RAW-Format unterwegs.
Dennis wird es bestimmt ähnlich sein.
Ja, also nur RAW. Also früher, als ich meine 300D, als ich mit der angefangen hatte, oder das war meine erste Spiegelreflexkamera, da habe ich noch wirklich viel in JPEG fotografiert und nur bei Bildern, wo ich dachte, ja, vielleicht kann man da was mitmachen, da habe ich dann in RAW fotografiert. Und irgendwann, wo dann Lightroom auch, wo ich damit besser klarkam, eigentlich nur noch RAW. Ja. JPEG ist für mich eigentlich, ich brauche es nicht. Und wenn ich das auch bei anderen Leuten mal so oft lese, also in einer Lightroom-Gruppe bei Facebook zum Beispiel, fragen die Leute immer, wo lasst ihr eure JPEGs? Ich sage, die landen bei mir in der Mülltonne, weil ein JPEG wird nur einmal kurz raus exportiert für Facebook oder Instagram, für die Webseite und danach, wenn es nicht mehr gebraucht wird, wird es wieder gelöscht. Das nimmt nur unnötig Platz weg. Kannst ja wieder neu machen bei Bedarf.
Würdet ihr das, jetzt mal ohne Kram, ihr arbeitet mit Filtern extra damit, das alles, ne? Denn ihr macht ja sowieso Bildbearbeitung, dann bräuchtet ihr zum Beispiel keine Verlaufsfilter, ihr könntet das ja alles dann machen, wenn ihr euch so gut mit Lightroom auskennt. Aber wenn da jetzt einer kommt und sagt, ich möchte auch so ein schönes Landschaftsfoto machen, ich möchte auch am Strand sein, ich möchte auch den Steg fotografieren, ich kaufe mir die passenden Filter. Glaubt ihr, dass ihr für euch ein Foto mit der Einstellung in JPEG in der Kamera produzieren könntet, was wirklich gut wäre? Oder ist das auszuschließen?
Das wäre doch mal eine Challenge wert, oder nicht? Das ist eine geile Idee, Michi.
Könnte man ausprobieren. Also definitiv würde ein gutes Bild dabei rumkommen, gar keine Frage. Aber ich würde es fast unterschreiben, dass das dementsprechende RAW-Bild besser ist. Weil ich sag mal auch, wir haben ja gerade über auch gesprochen mit Filtern, gerade mit den Verlaufsfiltern, dass man den Himmel abdunkelt. Das kann man natürlich auch im Bearbeitungsprogramm machen. Was ich aber auch festgestellt habe, gerade so bei Verlaufsfiltern, du bekommst viel mehr Struktur in den Himmel rein. Und das kriegst du in der Nachbearbeitung, glaube ich, nicht so ohne weiteres hin. Also von daher definitiv, JPEG-Bilder sind bestimmt auch gut, aber die letzten paar Prozent kriegst du, glaube ich, nur mit dem RAW-Format raus.
Ja, für mich ist es halt wichtig, den Leuten, die sagen, ich habe keinen Bock hier mit Lightroom, mit Bildbearbeitung, die sich jetzt gerade eine Kamera kaufen, sich mit der ganzen Fotografie auseinandersetzen und nicht diesen Bildbearbeitungsteil haben wollen, aber die wollen trotzdem gute Fotos produzieren. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man denen auch zeigt, ja, natürlich geht das in JPEG, ne? Aber
ja. Michi, ich habe auch einen idealen Kunden für dich sozusagen. Also sprich, der Kunde ist jetzt bescheuert gesagt, aber ich glaube, du hast mich ja so ein bisschen angezündet, tatsächlich mit der JPEG-Geschichte. Und du hast mich dazu gebracht, in meiner A7 IV auch mal ein bisschen rumzuprobieren, weil ich nämlich genau das hatte, was du gesagt hast. Ich habe im Bereich der Sportfotografie so viele Bilder produziert. Natürlich, klar, ich mache ja von jeder Szene mache ich eine Serienbildaufnahme. Und da könnt ihr euch vorstellen, was dabei rauskommt. Und ich habe mir ein ganz nettes Profil eingestellt und habe dann beides gemacht. Und ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr geholfen. Und ich glaube, Das ist auch ein Bereich, wo das total reinpasst. Also Sportfotografie, Eventfotografie. Wenn ich mir auch eine Hochzeit vorstelle, ist jetzt eine mutige Aussage, glaube ich, von mir, weil da würden mich jetzt einige Hochzeitsfotografen, glaube ich, für verfluchen. Aber ich glaube, heutzutage ist die Dynamik, selbst in einem JPEG, immer noch so gut, dass du eventuell ein schlechtes Bild retten könntest. Du sparst dir aber so viel Zeit im Nachhinein. Bei Event und Sport bin ich total bei dir. Und ich glaube, Landschaft bin ich bei unseren beiden Gästen heute. Also da würde ich auch sagen, RAW gibt dir einfach nochmal diese Nuance mehr, wo du mehr Möglichkeiten hast. Aber ich bin gespannt, ob das wirklich, ich finde die Idee total spannend, gerade zu versuchen, dass einer steht mit der Kamera und macht das RAW mit ganz normalen Filtern und so. Und daneben versucht jemand wirklich, dieses Bild zu reproduzieren als JPEG, auch mit Filtern, in den Kameraeinstellungen. Das wäre geil.
Das wäre ja mal eine Challenge. Ne?
Das wäre eine Challenge.
Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja.
Super.
Wir sind...
Ja.
Es war eine total entschleunigende, geile Sendung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, riesiges Dankeschön an euch beide. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja,
total entspannt. Keiner ist irgendjemand ins Wort gefallen. Und war richtig, also ich bin auch entspannt. Weißt du, sonst ist man so ein bisschen hektisch hier und da und da. Also hat mir mega Spaß gemacht. Da haben uns die richtigen Leute ausgesucht. Vielen Dank an euch beiden. Mega.
Ich habe zu danken.
Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen... der zukünftige Weg für unsere Fotobuddies-Podcast, Michi, dass wir sagen, wir konzentrieren uns so auf Specials zu bestimmten Schwerpunktthemen. Dass wir nicht mehr dieses, weißt du, schreibt uns doch mal, was ihr davon haltet.
Ja,
ob das vielleicht was wäre.
Eine grobe Richtung raussucht. Man schweift davon natürlich auch immer ein bisschen ab, aber das fand ich sehr, sehr gut. Und das hat mir auch ein bisschen, ich habe jetzt Bock, ans Meer zu fahren, auf jeden Fall.
Dennis, wann kommt dein nächstes Video raus?
Oh, keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal eine Planung. Also ich weiß noch nicht, wann ich das nächste Mal fotografieren fahre.
Auch kein Rohmaterial noch auf dem Rechner liegen, was du zurechtschneiden
musst? Ich habe nichts mehr auf Halde, also gar nichts. Aber was soll ich mich denn beschweren? Wann ist denn dein nächstes Video mal da?
Au, ich muss weg.
Ich bin dann mal weg.
Letztes Video vor 3 Monaten.
Ja, ich habe gerade heute auch wieder mal einen Kommentar bekommen. ich mache in der Tat gerade ein bisschen Social Detoxing. Das hat auch damit zu tun, dass ich einfach, Dennis, du hast es auch gesagt, diese Unterschiede in den Klicks und Views und dieser Druck, den auch YouTube oder auch Google, wer auch immer diesen erzeugt, so dass das eine Video irgendwie immer besser werden muss als das andere und warum ist das eine dann nur mit 3000 und das nächste mit 20.000 und also vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich meine letzten beiden Dinger so abgegangen sind, wo ich überhaupt bis heute noch keine Erklärung für habe.
Keine Ahnung, ne?
Und da denkst du dir, besser kann es nicht mehr werden.
Ich wollte gerade sagen, auf dem Höhepunkt der Karriere tritt ich ab.
Da ist jemand satt.
Mal gucken. Also, lass dich auf jeden Fall, Olli, nicht stressen.
Nein, ich habe, ihr wisst das, ich bin einfach momentan, das ist nicht meine Priorität Nummer 1. und ich lasse mich da treiben. Ich würde nie sagen, dass ich kein Video mehr mache, aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen und sagen, da kommt noch mal was oder so. Also ich bin da total offen, wenn ich Lust habe. Dennis, wenn du wieder mal losziehst, du schreib mir doch einfach eine WhatsApp, vielleicht filme ich auch einfach mal für dich ein bisschen mit, wenn du Bock hast. Also
eigentlich wollten wir ja sowieso mal, wenn das schon auf Korfu nicht geklappt hat.
Wollte ich gerade sagen, genau. Du hast mich ja extra sogar gestalkt, um mit mir fotografieren zu gehen.
Ja, ich da saß er ja plötzlich am Korfu Flughafen. Nachgeflogen.
Und dann ist ja die nächste Frage, wann ziehe ich dann mal mit Lars los? Denn von mir aus nach Osnabrück zu dir ist es ja nun auch nicht so weit, ne?
Ja, guck.
Ja, in den nächsten 4 Wochen wird es nichts. In den nächsten 4,5, weil da bin ich unterwegs. Tatsächlich. Aber danach.
Ist die Kamera dabei, Lars?
Ja, ich fahre auf die Shetland-Inseln. Und logischerweise, ne?
Ja.
Auf jeden Fall.
Da freuen wir uns auf Videos, aber reichlich.
Da auf jeden
Fall. Ja, ich hoffe, da geht was, ja.
Gut. Klasse.
Mal gucken.
Ja, Olli, ich glaube, das war's mit der Folge 67 Mehr ist mehr Podcast.
Ganz herzlichen Dank an Lars Bergmann und Dennis Siebert. Abonniert die Kanäle, besucht deren Seiten, supportet die Jungs.
Sie haben es verdient, auf jeden
Fall. Absolut.
Super.
Macht's gut.
Bis dahin. Ciao.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.